Also, es soll gehen um über Freiheit. Über die philosophieren wir jetzt mal ein bisschen. Es gibt Werte und Ziele, die sind geteilt und welche, die sind umstritten. Für die Globalisierung, für Drogen, für was weiß ich, ist nicht jeder. Aber die Werte, um die die nächsten zwei, also heute und die nächsten zwei Male die Rede sein soll, die sind wirklich unumstritten. Man findet in dieser Gesellschaft niemanden, der sagt, Freiheit ist doch Quatsch. Freiheit ist scheiße. Fehlt mir nicht, will ich nicht, brauche ich nicht. Gibt's nicht. Freiheit ist in unserer Gesellschaft so ein Höchstwert, dass man wirklich sagen muss, der wird bei uns hochgehalten, besungen, beworben. Den Leuten dauernd ins Ohr geblasen. Wie man es für eine Verletzung der Menschenwürde gehalten hätte, wenn im Osten das Kollektiv so gelobt worden wäre. Im Osten weiß man doch, da sind die Menschen immer damit behelligt worden, dass sie Spruchbänder vor das Auge gehalten gekriegt haben. Und bei uns, das Wort Freiheit beherrscht die Schlagerwelt. I wanna be free. Jede Menge amerikanische Lieder, die einfach Freiheit schreien. I'd hammer out freedom. Jede Menge Lieder, die Freiheit beschwören über den Wolken. Muss sie wohl grenzenlos sein, ja? Werbung, die sagt, die Freiheit nehme ich mir. Und immer, es ist was Gutes und Wichtiges, was man sich da nimmt, was man da will, was man erstrebt und so zu. Die Frage, was das eigentlich ist, ist jetzt das, worum es gehen soll. Aber vorher noch ein Argument, stimmt. Zu dem Thema, es ist eine absolut unumstrittene Angelegenheit. Dazu gehört, dass alle, die die Wirklichkeit kritisieren, sie selber noch mit Berufung auf diesen Wert kritisieren. Das Äußerste, was man an Kritik der Freiheit zu hören kriegt, ist, dass sie gar nicht verwirklicht ist. Die Kritik gibt es wohl, dass man sagt, ach Gott, so weit reicht die gar nicht. Es könnte welche geben, die sagen, Freiheit ist eine Augenwischerei. Freiheit ist was, das behauptet man den Leuten gegenüber, dass es gäbe. Aber das gibt es gar nicht. Und sogar die Kritik, das hört man noch, die Kritik legt sich mit dem Wert als solchen nicht an. Sie sagt vielmehr, die Realität entspricht der guten Vorstellung nicht, die man da hegt. Also Freiheit selbst kritisieren, das kann und will niemand. Das soll jetzt hier mal gemacht werden. Freiheit selbst, nicht die Behauptung, die wäre nicht verwirklicht oder sie wäre nicht groß genug, sondern den Inhalt von Freiheit selbst sich vornehmen und durchgehen. Es kriegt dann drei Abteilungen. Freiheit überhaupt, ist der Anfang, wie sich's gehört. Dann Freiheit im wirtschaftlichen Sinn, Freiheit im politischen Sinn und Freiheit im theoretischen Sinn. Da kommen dann die Bereiche vor, wirtschaftliche Freiheit, das ist die Freiheit der Berufswahl, die Gewerbefreiheit. Freiheit im politischen Sinn, das ist die freie Wahl. Die Freiheit, Parteien zu gründen. Freiheit im theoretischen Sinn, das ist die Wissenschaftsfreiheit. Meinungsfreiheit. Pressefreiheit. Das ist alles sehr viel, aber mal schauen, ob wir wenigstens die Prinzipien davon durchbringen. Wenn wir jetzt also mit Freiheit überhaupt anfangen und wir würden wen fragen, was meinst du eigentlich damit, Freiheit? Wie gesagt, man kann darf unterstellen, gut findet sie jeder sowieso. Aber was damit gemeint ist, ist dann schon die nächste Geschichte. Also schon eine Sache, da ist schon immer so klar, ob man überhaupt eine Antwort kriegt. Was meint man mit Freiheit? Naja, die erste Antwort würde wohl sein, tun und lassen, was ich will. Darum ist es mir doch wohl zu tun. Ich will tun und lassen, was ich will. Das ist eine feine Sache. Man merkt es ganz immanent, ganz billig, ganz eng. Es ist schon eine Verdopplung. Denn an und für sich tut und lässt der Mensch sowieso, was er will. Dass ich will, was ich will. Dass ich tue und lass, was ich will, ist eigentlich kein Zweck, sondern das ist in jedem Zweck einerseits automatisch enthalten. Der Inhalt meines Willens ist meiner. Andererseits ist es eigentlich kein Zweck für sich. Dadurch, dass es aber als Freiheit eine Parole hinter sich hat, eine Zielsetzung ist, kommt auch schon raus, natürlich ist mit dem Wort viel mehr angesprochen, als nur, ich tue und lass, was ich will. Freiheit ist, das ist das allererste, Freiheit ist überhaupt eine Gesellschaftsform. Freiheit ist ein Verhältnis zur politischen Macht. Freiheit ist gar nicht, wie man im ersten Moment vielleicht geglaubt hat, ein Verhältnis von mir zu meinem Willen. Freiheit und Unfreiheit sind doch politische Kategorien. Frei und unfrei sind Gesellschaften und das Individuum in ihnen. Aber wer über Freiheit redet, redet nicht über sich und seinen Willen, sondern der redet über gesellschaftliche Verhältnisse, von denen er mitteilt. In dieser Gesellschaft darf ich meinem Willen folgen. Das erste Lob der Freiheit ist ein Lob der Herrschaft. Und ohne eine Herrschaft gäbe es die Kategorie Freiheit auch überhaupt nicht. Ohne eine politische Macht, die über den Leuten thront, gäbe es die ganze Frage, darf ich nicht? Und das Lob der Herrschaft mit der Bestimmung, in dieser Gesellschaft, bei diesem Staat darf ich. Das Lob der Freiheit ist ein großes Dankeschön an die Macht. Sie lässt mich. Nur Leute, die einer Macht unterstehen, kommen auf die Idee, Freiheit zu genießen. Man merkt daran auch, wenn man seiner Regierung oder seiner Gesellschaftsform zugute hält, hier herrscht Freiheit, hier dürfen wir, dann ist das Lob einer Macht, die man in einen geheimen Vergleich zieht. Wer die Freiheit lobt, denkt an den Feudalismus oder an die Sklaverei und sagt, so nicht. Die mussten, wir dürfen. Es gibt es. Da dass welche im Namen der Freiheit kritisch werden. Ist an und für sich unüblich. In unserem Land ist jeder für Freiheit, aber deswegen gegen nichts. In der Regel, also der Normalzustand ist erstmal, die Leute sind für Freiheit und sagen, die habe ich hier. Das ja, geht, ja?
Zum Beispiel die Forderung Freiheit, die können wir nicht machen. Das ist doch zwar nur die Standpunkt der Negation, also wenn man sagt, die leben halt in bestimmten Kulturen, also was für sich im Knast ist, und da ist der Punkt, dass die jetzt den Strukturen und wieder dem zu unterliegen ankommen. Also das ist doch die ganze
halt, in unserer Gesellschaft gibt es unfreie Menschen eigentlich nicht. Außer welche, die im Gefängnis sitzen. Das ist ja wirklich wahr. Diese Leute werden gezielt, das ist ja der Zweck auch der ganzen Institution, die werden um ihre Freiheit gebracht. Das ist der Zweck des Gefängnisses. Die werden da eingekastelt und dann müssen sie den Rhythmus, der dort herrscht, und dann müssen sie den Platz, immer am Platz bleiben, wo sie mal hingesperrt worden sind, und dürfen nicht Ortsveränderungen machen und dürfen nicht ihren Tagesrhythmus machen, wie er ihnen schmeckt und so weiter. Also das ist völlig klar, die sind echt unfrei. Insofern fällt einem zu Recht, wenn man sagt, wo gibt es denn überhaupt die Forderung nach Freiheit? Na, die fällt einem am allerschnellsten ein bei Inhaftierten. Weil gegen die Haft ist ja das Äußere wirklich die Freiheit, das stimmt ja auch. Ansonsten habe ich jetzt deinen Gedanken eigentlich schon größer angesiedelt als im Verhältnis am Gefangenen die Freiheit wünschen. Das war jetzt dein Beispiel. Ich habe ihn schon größer angesiedelt im Sinn von, ja, es hat ja zeitenweise in der politischen Landschaft dieses Landes eine Oppositionsbewegung gegeben, die im Namen wirklicher Freiheit, im Namen konsequenter Freiheit, den ganzen Laden zerstören wollt. Also macht kaputt, was euch kaputt macht. Die Sponti-Parolen aus den 70ern. Übergang zu anarchistischen Positionen. Das ist eine Kritik der Gesellschaft vom Standpunkt der Freiheit. Also das stimmt, das kann man machen. Man kann sagen, ich will Freiheit und stoße mich jetzt an allen Schranken. Ich stoße mich an den Gesetzen, ich stoße mich an, dass man Geld bezahlen muss, wenn man was will. Ich stoße mich an all dem und sage immer, mein Wille soll gelten. Ich will Freiheit. Dieser Protest hat eine, sagen wir mal, eine Wahrheit, eine Entdeckung steckt dahinter. Der Protest hat entdeckt, dass Freiheit nicht Herrschaftslosigkeit heißt. Dass die Freiheit, die es wirklich gibt, die Existente, dass die nicht Herrschaftslosigkeit bedeutet. So, und jetzt wollten sie was, nämlich sie wollten Herrschaftslosigkeit. Sie wollten also Freiheit so weit, jetzt sage ich verwirklichen, obwohl das im Weiteren kommen wird, das geht gar nicht zu verwirklichen. Die wollten Freiheit so weit verwirklichen, dass es nichts mehr das Individuum Beschränkende gibt. Naja, und das hat politisch und psychologisch zur Zerstörung dieser Menschen geführt. Selbstzerstörung als dieser Kampf des Individuums gegen den Staat, wo sie dann am Schluss alle auf der Bahre gelegen sind. Und psychologisch, ja, halt als die andere Auflösung des Freiheitsstandpunkts. Die Welt darf nicht gegen mich ein Widerstand sein. Die Welt muss mir entsprechen, sie muss mein Wille muss gelten, wurscht welchen Inhalt er hat. Es hat schnell den Übergang gekriegt, dass sie alle sich wechselseitig furchtbar kritisiert haben, weil sie sich wechselseitig auf den Weg ergangen sind. Also der Terror der Wohngemeinschaften, die er in die Zeit fällt, ist jetzt eine Konsequenz der Idee, ich verwirkliche um jeden Preis meine Subjektivität. Zack, rumpelt er an die nächste und dann machen sie sich wechselseitig Vorwurf, dass sie offenbar falsche Subjektivitäten sind, wenn sie aneinander stoßen. Und dann haben sie schwer an sich und ihrem Seelenleben rumgedoktert. Das sind jetzt Weiterungen, wo man bei mir auch sagen kann, vielleicht muss es dazu gar nicht kommen und vielleicht behaupte ich jetzt ein wenig viel.
Das ist so, wie wenn ich jetzt sage, ich will so eine Reflektierung. Dann kann ich noch auf reelle Bedingungen, auf die reflektieren, oder kann ich einen Traum machen. Also das heißt, Willensfreiheit ist so, dass die Inhalt und Bedingung völlig getrennt. Da sind alle realen Bedingungen drauf. Ja, wenn ich dann real studiere oder arbeiten gehe, oder kann ich dann alles drauf. Die Inhalte
sind alles nicht drauf. Das ist zu arg. Das ist viel zu arg. Freiheit ist nicht Schlaraffenland. In die Ecke argumentierst du, dass einem die gebratenen Tauben in den Mund fliegen.
Das ist ja aber Inhalt nach Bedingung. Das wird von mir und gleichzeitig rausgeschrieben.
Ja, aber rausgeschrieben ist. Das gibt es eben gar nicht, dass jemand sagt, ich will Gott sein. Und wenn es das gibt, dann ist es das. Aber das ist nicht das Lob der das politische Lob der Freiheit. Das ist was anderes. Erstmal, Willensfreiheit ist kein Fehler, sondern Willensfreiheit ist ein Faktum. Also nochmal, Willensfreiheit ist ein Faktum und kein Fehler. Der Wille ist frei, aber das heißt nicht furchtbar was. Das heißt nur, dass die Anliegen, die ich habe, in meinem Bewusstsein sind. Ich weiß, was ich will und ich beurteile das, was ich will, mit meinem Verstand. Der Wille ist frei heißt nicht, wie die Philosophen es auffassen. Die Philosophen fassen auf, der Wille ist frei, dann wenn er den Körper tötet. Also wenn er, oder die drehen es um und sagen, der Wille ist unfrei, wenn man Hunger hat, da ist unfrei, wenn man schlafen muss, unser Zug. Das ist aber nicht der Witz. Der ganze animalische Inhalt, den der Mensch insofern als er ein Tier ist, auch hat, wird halt Inhalt des Bewusstseins. Gewählt und gewollt. Und das ist die Freiheit des Willens. Dazu gehört, dass man auch sagen kann, wenn ich was Wichtiges zu tun habe, vergesse ich meinen Hunger mal eine Weile. Was ein Tier nicht so gut kann. Überhaupt nichts. Ich sage jetzt nur, was die Wahrheit von Willensfreiheit ist. Und die ist überhaupt kein theoretisches Konzept und kein Ideal und keine Idee, sondern das ist ein Faktum. Und dieses Faktum kritisiere ich nicht. Das hat überhaupt nichts mit Kritik oder mit ich analysiere hier was und zerlege das zu tun. Willensfreiheit gibt es, und es ist ungefähr das, was ich gerade gesagt habe, dass man die Strebungen und das, was einem wichtig ist, weiß, dem Urteil des Verstands unterordnet und damit ergreift oder liegen lässt, je nachdem, wie man es einschätzt. Das ist Willensfreiheit. Diese Willensfreiheit hat nichts mit politischen Verhältnissen zu tun, überhaupt nicht. Diese Willensfreiheit, von der ich jetzt rede, hat jeder Sklave. Die ist dem Menschen in keinen gesellschaftlichen Umständen wegzunehmen. Wegzunehmen ist ihm die Freiheit, ob er das betätigt, was er will. Ja, wenn einer mit der Peitsche hinter ihm steht und sagt, du betätigst das nicht, sonst hau ich dich, dann hat er immer noch lang seine Willensfreiheit. Aber betätigen darf er sie halt bloß, wenn er die Strafe in Kauf nimmt. Es sind zwei Paar Stiefel. Das Lob der Freiheit ist, in dieser Gesellschaft darf ich meinen Willen betätigen, wie er ist. In dieser Gesellschaft bin ich kein Knecht, sondern frei. In dieser Gesellschaft lässt mich die Herrschaft meinen Anliegen nachgehen. Das ist das Lob der das Lob der Freiheit und es ist immer ein Lob der Herrschaft.
Jetzt hast du nicht immer drin, weil der Sklave hat aus
Schritt zur abstrakten Lebensfreiheit, wo du sagst, politische Herrschaft, hat sich das Menschen gerne gefragt.
Hat sie halt die Lebensfreiheit als
was dann abstrakte Willensfreiheit? Nein, nicht da habe ich abstrakte Willensfreiheit, sondern der Wille des Menschen, der sagt, die Freiheit will ich, ist dann ziemlich abstrakt. Der macht nämlich den Übergang davon, dass er was Bestimmtes will, zu, er will die Bedingung dieser Erlaubnis. Er sagt Ja zu einer politischen Macht, die diese Erlaubnis erteilt. Also es gibt in unseren Schriften die Formulierung abstrakt freier Wille. Was ist dieser abstrakt freie Wille? Ja, das ist der Wille zu einer politischen Herrschaft, die dem Individuum die Freiheit gibt. Der will jetzt nichts Bestimmtes mehr, sondern der will die Institution, die das Wollen erlaubt. Das ist abstrakt freier Wille. Das ist ein Fehler.
Was? Auf abstrakte Abstraktion von einem Bedingungen, dann will zu realisieren, auf Abstraktion von einem Inhalt, dann kannst du die Bedingungen versetzen. So, wenn er halt arbeitet, ist er Arbeiter, und wenn er wohl ist, dann das ist Erlaubnis und Verpflichtung. Die Abstraktion ist doch Abstraktion von einer Bedingung. Die sind ja sehr verpflichtend. Damit von einem Inhalt. Damit ist Erlaubnis der Verpflichtung auf die Bedingung. Wie du sagst, du bist ein Freund.
An dem Doppelten von Erlaubnis und Verpflichtung ist was dran in dem Ganzen. Das wird im Zug folgenden weiterverfolgt. Das erste ist keine brauchbare Fassung von dem Gedanken. Der Staat sagt nicht, du musst von allem abstrahieren, was du willst. Das sagt er ja gar nicht. Wenn es darum geht, was der Mensch vom Staat hält, dann soll er für den Staat sein, der ihm seine Freiheit gewährt. Ja, dann ist er woanders als bei Bier und Beruf. Dann ist er halt beim Staat. So, und dass er überhaupt diese Sphäre des seines Willens entwickelt, dass er ein politisches Individuum wird, dass er die Herrschaft will, die Freiheit gewährt, das ist das, was wir in diesen Schriften mit abstrakt freier Wille bezeichnen. Und das ist nicht dasselbe wie, du musst von allem abstrahieren. Ja, es ist von allem abstrahiert, wenn ich sage, jetzt kümmere ich mich drum, dass ein Staat da ist, der die Freiheit gewährt, dem deswegen auch niemand neifunkt, damit er die Freiheit gewähren kann und so weiter. Ja, da bin ich dann halt, bei Marx geht es so, der Mensch ist Bourgeois und Citoyen in der bürgerlichen Gesellschaft. Bourgeois ist er, insofern er seine kapitalistischen Privatinteressen verfolgt. Und Citoyen ist er getrennt und daneben davon, dadurch, dass er sich selber distanziert von sich als privatem Interessenverfolger und sagt, ja, ein Staat braucht's, ja, der Staat braucht unsere Steuern, ja, ich sehe ein, dass ich Steuern bezahlen muss, das geht zwar auf Kosten meiner Bourgeois-Existenz, das kostet ja mein Geld, aber dass es auf Kosten geht, geht in Ordnung, weil es braucht für mich und für die Lebensbedingungen, die ich da akzeptiere, diese Institution, dann bin ich Citoyen. Dann bin ich eigentlich Staatshänger. So, und diese Seite, das ist das, was wir mit abstrakt freiem Willen bezeichnen.
Freiheit ist auch der Staat, Freiheit freut sich niemand. Die Wahl dieser Freiheit ist abstrakte Freiheit, abstrahiert von allen Bedingungen. Bin ich Arbeiter, Kapitalist? Also, abstrakte Freiheit ist doch die Wahrheit von Freiheit, wie es der Staat formuliert.
Du bist jetzt nah dran, dass du mir erzählst, was die konkrete Freiheit im Unterschied davon ist.
Dritter Schritt. Illustration konkrete Freiheit. Wäre so, dass wenn ich Rollstuhl bin, kann ich sagen, ich will meine Freiheit, ich will die Sachen ein bisschen aufmachen. Da ging mir ein bisschen sagen, damit ist jeder.
Was? Dagegen ist nichts zu sagen. Also erstens, dagegen soll nichts zu sagen sein und zweitens, das soll jetzt konkrete Freiheit sein. Das ist beides schlecht. Erstens, man soll Sachen, die man nicht ändern kann, auch nicht kritisieren wollen. Man soll übers Wetter nicht schimpfen und man soll übers Altern nicht schimpfen. Und solche Sachen. Das ist Unsinn. Was man nicht ändern kann, das soll man auch nicht kritisieren. Und dazu gehört, wenn einer gelähmt ist, dann soll er nicht sagen, er will fliegen können. Also das ist mal das Erste, das ist ein Unsinn, das ist ein Krampf, das ist Wunschdenken der blödsten Sorten. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, abstrakte Freiheit, konkrete Freiheit. Wer anfängt nicht zu sagen, was die Freiheit für eine Abstraktion ist, da würde ich mich drauf einlassen. Aber wenn du anfängst zu sagen, abstrakte Freiheit, dann kündigst du eine Vorstellung einer konkreten an und dann machst du im Konkreten genau das, was du vorher als Verdoppelung oder als Abstraktion kritisieren wolltest. Es gibt doch nichts anderes als, ich will irgendeinen Zweck. Ja, den will ich, so. Jetzt ist da die Frage, ist das Freiheit? Nichts, das ist, ich will halt einen Zweck. Wenn ich sage, ich will frei sein, dann will ich Verhältnisse, in denen mir es erlaubt ist, einen Zweck zu wollen. Letzteres ist ein Verhältnis zur Macht. Ersteres, da bist du mit einem Zweck bei allein. Wärst du ein Einsiedler, gäbe es überhaupt nie eine andere Frage als, was will ich? Gäbe es doch nie die Frage, bin ich frei? Das ist ja auch die schöne Wahrheit. Ja, die endgültige Freiheit, ja, die hat man im Wald, wenn man sonst niemand begegnet. Also die Frage gäbe es gar nicht, wenn man nicht in Gesellschaft leben würde und unter Herrschaft stünde. Wenn man aber unter ihr steht, dann gibt es eben diese Freiheit als hohen Wert, dass Leute sagen, Gott sei Dank ist unser Staat einer, in dem wir dürfen. Und das ist erstmal der erste Inhalt von Freiheit, ein Lob der Herrschaft, die es dem Individuum erlaubt, seinen eigenen Anliegen nachzugehen. Ein Vergleich, ein impliziter oder expliziter Vergleich mit Diktatur, mit Sklaverei, mit Feudalismus, wo das Individuum das nicht durfte, jetzt darf man es. Gott sei Dank. Ihr wisst doch auch, wer Sozialkunde oder Politologie studiert, der hat das Lob der Freiheit. Wie gewinnt man das überhaupt? Ja, man schaut ein paar Jahrhunderte zurück und sagt, da war es anders, Gott sei Dank ist heute so. Das ist wirklich die ganze logische Verfahren, ist einfach der Vergleich mit früheren Gesellschaften. Da habe ich versucht, also war bloß ein Bonmot, das ist kein Argument, da habe ich versucht zu finden, wo im Lob der Freiheit noch richtig ganz bewusst die Unterwerfung drin ist. Wo man den Leuten noch richtig anhört, dass sie eigentlich einen Diener machen, wenn sie Freiheit schreien. Da ist mir eine Redensart eingefallen, das ist eigentlich jetzt weit weg vom Politischen, aber eine Redensart, die ist in der Hinsicht verräterisch. Jemand sagt, setz dich doch, und der andere sagt, ich bin so frei. Eigentlich hat er nur eine Erlaubnis gekriegt. Und der eine Erlaubnis gekriegt hat, also richtig eine Unterordnung unter den Willen vom anderen erstmal vorliegen hat, genau der sagt, ich bin so frei. Wenn er so frei ist, hätte er sich doch gleichgesetzt. Nein, weil es erlaubt worden ist, ist er so frei. Dass er freigelassen worden ist dazu, dass er die Erlaubnis, das wird das Freisein und erlaubt, was erlaubt gekriegt haben, zusammenpassen. Das wird in diesem läppischen Volksspruch mitgeteilt. Jetzt kommen wir aber erst zu den Rätseln der ganzen Geschichte. Jetzt haben wir nämlich folgende Fassung, die ist erst noch ganz dürftig. Freiheit ist, dass man einer Macht unterstellt ist, die einem erlaubt, den eigenen Anliegen nachzugehen. Jetzt kommt die Frage, und dafür soll es eine Macht geben. Jetzt soll eine politische Herrschaft errichtet werden, worden sein, dafür, dass sie den Leuten nicht neiquatscht in dem, was sie selber wollen. Ja, dazu wird es doch wohl keine Herrschaft brauchen. Ja, das können sie ja wohl selber, dass sie machen, was sie wollen. Da braucht dazu eine Herrschaft. Insofern ist es ein erster Irrtum all derer, die sagen, die Freiheit loben. Es ist der Irrtum, dass die Regierung wirklich dafür da wäre, ihnen nichts anderes aufzuerlegen, als was sie sowieso selber wollen. Also ihnen ihre Freiheit zu lassen. Oder jetzt drücken wir es umgekehrt aus. Ja, dann ist aber auch die Freiheit eine Anforderung an die Leute. Dann ist Freiheit gar nicht ja, alles, was mir einfällt, mache ich. Sondern dann ist Freiheit eine gesellschaftliche Stellung, die den Menschen von der politischen Herrschaft zudiktiert worden ist. Du gehst drauf, sagen wir mal, frei fühlt sich, wer nie was anders gelernt hat. Wer meint, es ist normal, der fühlt sich dann frei. Ja, das würde jetzt in die Gegend der Sozialisationstheorie gehen. Die Leute wollen halt das, was ihnen eingetrichtert worden ist. Mehr oder weniger, gelernt halt, angelernt. Die Zwecke, die Leute haben müssen, sind aber noch viel objektiver bestimmt als bloß dadurch, dass man sie ihnen einmal gelernt hat. Also mit dem Lernen, das haben wir vor kurzem mal gehabt, wo wir mit Manipulation argumentiert haben, mit dem Lernen ist das so eine Geschichte. Wenn du das nicht mehr brauchen kannst, wenn es zu den Verhältnissen, wenn es zu deiner eigenen Interessenslage nicht mehr passt, löst du dich von dem, was man dir angelernt hat, jederzeit. Sehr viele Leute, inzwischen wahrscheinlich nicht mehr, aber meine Generation sehr viele, sind christlich aufgewachsen. Ja, und irgendwann haben sie es abgelegt, weil sie gemeint haben, es bringt ihnen ja nichts mehr. Viele sind aufgewachsen mit dem Bild, heiraten ist die Erfüllung des Erwachsenenlebens. Ja, irgendwann haben sie es abgelegt und dann finden sie es nicht mehr wichtig. Also man ist dem Zeug gar nicht so untergeordnet, was man mal angelernt gekriegt hat. Die Unterordnung ist eine viel objektivere Sache, als dass man was angelernt oder eingeimpft gekriegt hat.
Oder hat überhaupt die Möglichkeit, aus sich selbst herauszutreten und über sich selbst so tatsächlich zu reflektieren. Das ist, glaube ich, eben letztes Wort. Ich meine, unser einer hat bestimmte, wenn man mal andere Sozialisationen dann aufgekriegt und hat dann eben festgestellt, dass das mit der christlichen Sozialisation, die man vielleicht als Kind mal mitgekriegt hat, wenn man zusammenfasst, dass dann andere besser wird. Aber es lässt ja nicht auch eine Form von Sozialisation. Aufgrund eines unbegabten objektiven Flusses dahin gekommen, weil letztendlich hat sich ein Bewusstsein bei dir gebildet, dass es verschlagen ist.
Also wenn das schon mit dir so war, dann ist bei denen, die beim Christentum bleiben, auch nicht so notwendig. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch du drückst jetzt das, dass du dich daraus gelöst hast. Selber nochmal via Notwendigkeit sozialer Umstände aus. Also nahezu. Das wäre auch noch eine Art Sozialisation. Ja, das ist. Du hast dich mit ein paar Argumenten draus gelöst. Und wenn die Argumente bloß heißen und wenn man wirklich mal das Geld verloren hat, hilft einem der liebe Gott nicht. Oder wenn erst im Paradies der Anstand und so weiter herrschen soll, dann ist es mir auch wurscht, ich habe meine Probleme jetzt und hier. Und so weiter. Also die kleinsten Dinge, wir waren da noch, also ich zum Beispiel, weil ich das wirklich sehr aktiv danach war als junger Mensch, wir haben und damals, was übrigens jeder in Konfirmandenunterricht kann, wenn er will, die Allmacht Gottes gegen die Allgüte ausgespielt und gesagt, also wenn er wirklich gut ist, dann hat er hier, dann kann er nicht viel in der Welt. Und wenn er alles kann, dann hat er viel Schweinerei zu verantworten. Verstehst du? Und der mag ja nicht viel sein, der Gedanke. Aber mit solchen Gedanken sagen Leute, das legen sie wieder ab. Und das ist dann nicht, da sind sie jetzt in andere soziale Determinanten geraten, sondern da haben sie sich an Gedanken gemacht, nur lehnen sie es ab. Also, andere wollen ihren Frieden mit ihrer Ohnmacht machen und sagen, an irgendwas muss man doch glauben können. Und dann ist es auch ein Gedanke und nicht, weil sie von Kind auf nichts anderes gehört haben. Richtig. Na, 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 so nicht. Nee, da merkt man halt dann schnell, dass ein praktischer Zweck dahinter steht. Wer scharf darauf ist, seinen Frieden mit seiner Ohnmacht zu machen, der entdeckt die Attraktivität von solchen Gedankengebäuden. Wer das nicht leiden kann, der merkt auch, dass sie ihm nichts helfen. Aber jetzt lassen wir das Eck wieder. Freiheit ist was viel Grundsätzlicheres als bloß ein Gedanke, den man halt angelernt kriegt hat und dann bleibt man auf ihm, weil man ihn halt gelernt hat. Jetzt haben wir die erste Hälfte mit der Freiheit. Eine Gesellschaft, in der man darf, was man will. Das wird gelobt. Die zweite Hälfte. Darf man eigentlich immer, was man will? Natürlich nicht. Weiß auch jeder. Und es ist kein Einwand. Und es ist korrekt, dass es kein Einwand ist. Es ist erstmal und normalerweise als Konsequenz aufgefasst. Die Freiheit ist gut und schön und das Wichtigste. Aber wegen der Freiheit braucht es natürlich Regeln. Die Freiheit des Einzelnen hört auf, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Die Freiheit des Einen muss begrenzt werden, damit die Freiheit des Anderen existieren kann. Ja, das kennt er. Insofern ist Katz zum Bewusstsein der Freiheit total dazu, dass es jede Menge Schranken gibt. Das ist ein Extremist. Einer, der die eine Hälfte will und die andere Hälfte nicht will, von dem wir am Anfang mal einen Augenblick geredet haben, der Anarchist wird und sagt, die Freiheit will ich, die Schranken will ich nicht. Der normale Zustand, dann auch wieder in der politischen Bildung, ist der, die Freiheit ist ein hoher Wert, den wollen wir, und für die Freiheit braucht es natürlich Schranken. Sonst kann man ja gar nicht frei sein, ist der wirkliche Gehalt. Und der stimmt ja auch. Weil es bleibt ja was ganz Komisches mit der Freiheit. In Gesellschaft leben und tun, was man will. Wie sollen das zusammengehen? Es geht zusammen. Indem du eine Freiheit zugebilligt kriegst, zusammen mit ihrer Grenze. Meine Freiheit ohne Grenze wäre die Unfreiheit aller anderen. Jetzt wird in der Regel, und da meine ich jetzt immer noch die normale Mainstream-Politik und politische Propaganda oder politische Deutung, jetzt wird die Schranke gebilligt, weil sie die Freiheit ermöglicht. Und das ist ein ulkiger Standpunkt, weil er die Schranke in Kauf nimmt, wegen der Freiheit, und nicht zur Kenntnis nehmen will, dass Freiheit und Schranke miteinander ein gesellschaftliches Verhältnis definieren.
Ich würde nicht so viel sprechen, weil ja. Die Vorbildung ist, das läuft immer auch, ich habe
Habe ich jetzt nicht hören können am Schluss.
Es muss keine Grenze da sein.
Ah, jetzt, wenn du das genau nimmst, hast du eigentlich die Grenze, du hast den Unterschied bloß dahin gelegt, dass du gesagt hast, die Grenze muss einem nicht äußerlich reingedrückt werden, die Grenze wird von einem verantwortlich denkenden Menschen von selber respektiert.
Nein, nicht respektiert, sondern er hat an Überschreiten dieser Grenze gar keine Grenze.
Ja, dann bist du ja selber noch, an der Grenze. Naja, du merkst das genau. Du mit deinem Gedanken würdest ganz schnell dabei landen zu sagen, und die, die das nicht in sich spüren, was muss mit denen geschehen? Wer die Schranke nicht respektiert, naja, der muss natürlich wieder ans Drauf kriegen. Solange sie es selber machen, solange sie lauter moralische Individuen sind und die Schranke antizipieren, die Schranke gleich als guten Willen gegen andere betätigen, ist okay. Und wenn nicht, dann muss natürlich eine Beschränkung her. Du argumentierst von der ökonomischen Seite und vom Eigentum her. Wenn man das macht, dann ist das okay. Die Schwierigkeit, die jetzt vielleicht auch bloß die Weise, wie ich es aufziehe, reingebracht hat, ist, wir reden mal vom Wert Freiheit her und schließen, das ist jetzt schon die Absicht, ja, und schließen drauf, das ist doch ein Wert, der bloß zu solchen Verhältnissen passt und gehört. Also insofern, das sollte auch die Behauptung sein. Also weil du gesagt hast, ich denke bei Freiheit immer bloß an kapitalistische Verhältnisse. wenn ich das richtig verstanden habe, wie das sagt. Die Absicht von dem ganzen Thema und der Abwicklung ist der Nachweis, das ist ein Wert, der gehört zu diesen Verhältnissen und den braucht es bloß in ihnen. Und jenseits von kapitalistischen Verhältnissen ist es auch keine vernünftige, auch keine schöne Idee. Also das soll schon heißen, man soll die Idee ablegen, wenn man sagt, man will Sozialismus machen. Man soll die Idee ablegen, das wäre die Verwirklichung von Freiheit. Es gibt es ja, solche Sprüche. Also sogar bei den Klassikern gibt es die. Es gibt es als, Kritik der Oststaaten. Sozialismus ohne Freiheit ist nicht. Und es geht mir um den Beweis. Den kann man jetzt noch, der ist jetzt vielleicht ein wenig kompliziert angelegt, aber jedenfalls, wir kommen ja schon noch zu den einfachen Fassungen. Hier geht es um den Beweis, außerhalb vom Kapitalismus gibt es die Sache nicht und niemand soll meinen, das wäre eine gute Idee, zu sagen, wir müssen den Kapitalismus beseitigen, damit endlich Freiheit verwirklicht wird. Also in die Richtung soll es gehen. Ja? Insofern ist der Gedanke, ich denke immer bloß an Kapitalismus, A, ja, aber B, ich denke nicht im Sinn von, ich könnte auch Freiheit noch anders denken, sondern ich will den Beweis gerade abliefern, nur das darf man dazu denken. Nur das gehört hin.
Ja, ich habe es bloß so verstanden, als wäre also diese Grenze, die du so gesagt hast, das hat sich so angehört, als würde jeder Gesellschaft irgendwie.
Auch da ist was dran. Jetzt muss ich mal schnell überlegen, ob man es. Ach so, naja. Das passt schon. Ja, das ist.
Ja, aber nur in dem Zusammenhang macht es Sinn. Du sagst, wenn es dagegen wird, Aber wenn wir es nicht absprechen, muss der nicht aufhören, muss sich für Freiheit bewegen, dann würde wir ja einigen Gegenden des Bildes anspielen, kann sich auch für Zirkel oder auch immer. Und jetzt haben, es geht auch nicht.
An welcher Stelle? An welcher Stelle?
An der Stelle bei der zweckmäßigen Regelung, sei es von der Wohngemeinschaft, sei es von der Gesellschaft, dass du das sagst, da ist der Freiheitsbegriff unangemessen. Das ist korrekt, dass du das sagst. Bloß dann müsste dir auch klar sein, dass der Sozialismus im Unterschied zum Kapitalismus nicht darin besteht, dass im einen Fall die Freiheit ausgeherrscht wird, wenn im Sozialismus die Freiheit alle so verwirklicht ist, dass sie der selber freiwillig an seine Grenzen geht. Das ist gerade was anderes erforderlich. Die sollen sich dort nicht als Freie aufführen, die ihren gesellschaftlichen Zusammenhang ignorieren, sondern sollen sich gerade als Leute aufführen, die ihren Zusammenhang zweckmäßig darstellen. Deswegen ist da soll einfach die Freiheit wirklich fehl am Platz. Die wird auch nicht besser verwirklicht als woanders.
Nein, die soll überhaupt nichts, weil in dem Moment, wo sie was soll, ist es ja schon wieder eine eingegrenzte Freiheit, eine definierte Freiheit. Es ist ihr Interesse, dass das so passiert. Die soll das nicht, sondern die wollen das.
Aber dann ist es immer noch die Selbstbestrebung, die sie wollen, in deinem Beispiel.
Wenn sie selbst abspülen, wenn alle anderen, die jeweils beispielsweise auch sagen, ja, dann spülen sie halt auch nicht ab.
Ja, aber dann ist die Kategorie Beschränkung überflüssig. Wenn das, was du als Beschränkung fasst, nur die zweckmäßige Organisation deiner Interessen ist.
Die was?
Die zweckmäßige Organisation deines Interesses. Dann will auch die Kategorie Beschränkung bzw. kürzt dich heraus.
Ja.
Dann kann ich selbst die Grenze, also die Abspülfrage, dann nicht schließen Regeln, dass dann das Begrenzung quasi als dir halt taugt und dann nur einmal der Woche ankommt.
Also es wäre unklar, dass man es ist eine Empfehlung.
Gut.
Also man kann nicht über wenn man die Objektive und die Wirklichkeit man kann es einfach nicht meinen. Aber ich nehme an, das ist was gewesen, dass im Sozialismus eigentlich die Personen anerkennen, dass die Objektive Notwendigkeit das ist und entsprechend die Hand ist entsprechend. In dem Fall kann man eigentlich nicht reden, weil
ja, richtig. Genau. Sagt er ja auch. Also jetzt von Felix wollte ich nochmal zusammenfassen. Du kannst nämlich auch mal so sagen, wo passt denn das Wort Freiheit vernünftigerweise eigentlich hin? Dort, wo ich mit meinem Zweck allein bin. Also wo mir sowieso niemand neireden kann und will, will ich Nasen bohren. Dort ist doch von Freiheit eigentlich, kann man eigentlich nicht reden, weil Freiheit immer ein Verhältnis zu den Zwecken anderer ist. Ja, darf ich? Ja, doch muss wer sagen, du darfst nicht. Oder er muss sagen, du darfst. A. B. Wo ich aber in Kontakt mit anderen was mache. Also zusammenarbeiten, da ist jetzt diese ganze Wohngemeinschaft immer das furchtbar einleuchtende Beispiel, passt ja. Wo ich mit anderen zusammen was mache, da ist Freiheit doch auch eine blödsinnige Kategorie. Das war jetzt das, was jetzt die letzte Hälfte der Diskussion war. Ja, da muss man halt eine gemeinsame Zweckmäßigkeit gemeinsam abwickeln und da kann man doch nicht sagen, ich bin frei. Genauso wenig, wie man vernünftigerweise sagen kann, ich bin unfrei, wenn ich die gemeinsame Zweckmäßigkeit gemeinsam abwickle. Jetzt kommt es schon langsam raus, einen vernünftigen Gebrauch von dem großen Wert Freiheit, da findet man überhaupt keinen Platz dafür. Wie gesagt, wo man mit seinem Zweck allein ist, ist die Kategorie sinnlos und wo man mit ihm nicht allein ist, ist der Standpunkt Freiheit schlecht. Gut, genau das Verhältnis, das Schlechte, ist aber das, was die Gesellschaft was die politische Macht auferlegt, wenn sie den Menschen Freiheit zubilligt in Bereichen, wo sie miteinander zu tun haben. Also in Sachen Arbeit und Produzieren, in Sachen Politik, also Vereinbarung dessen, worum es im Land gehen soll, und in Sachen Theorie. Weil in Sachen Theorie, da will jeder mehr behaupten, als dass er das gerade geträumt oder sich eingebildet hat. Jeder will behaupten, es hätte irgendeine Geltung, was er sich denkt. Deswegen streitet man auch nur, weil man meint, es hätte eine Geltung. Und wenn da Freiheit zugebilligt wird, ist das was ganz Unvernünftiges. Kommt am Schluss noch. Jetzt machen wir mal den ersten Block. Also, eine abstrakte Fassung, die über die drei Bereiche noch geht. Ein Land, in dem Freiheit existiert und Freiheit geschützt wird von der Regierung. Da ist das Wort schützen eigentlich schon eine kleine Unwahrheit. Denn erstmal wird sie erlassen, ehe sie geschützt wird. Wenn der Staat sagt, er schützt Freiheit, tut er immer so wie, die Freiheit, das wäre das Anliegen der Leute, abgesehen von ihm. Und der Schutz, das ist der Dienst, den er an ihnen tut. Dass er erstmal, dass die politische Macht erstmal das Verhältnis verordnet, ihr seid freie Bürger, das er dann schützt, das wird unterschlagen, wenn man es als Dienst an denen ausdrückt, die ihr Freiheit geschützt kriegen wollen. Welches Verhältnis wird verordnet? Es wird verordnet, dass Menschen, die in Gesellschaft sind, also deren Tun immer was Allgemeins hat, eine Wirkung für andere, dass die sich aufführen sollen, wie wenn sie allein wären, sich aufführen dürfen, wie wenn sie allein wären. Dieses natürlich nicht absolut, sondern innerhalb von Schranken. Also in der wirtschaftlichen Hinsicht weiß man es ja, nach Maßgabe der Reichweite des eigenen Eigentums. Deswegen machen wir jetzt einen Übergang. Erstes Beispiel, Wirtschaftsfreiheit. Was ist Wirtschaftsfreiheit? Also wie gesagt, man kennt es, Gewerbefreiheit, Freiheit der Berufswahl. Wirtschaftsfreiheit ist gleichzeitig Erlaubnis und Verpflichtung. Und deswegen ist es verkehrt zu sagen, es wäre bloß Erlaubnis. Es ist nämlich die Verordnung von einem bestimmten Verhältnis. Die Verordnung, ist euch vielleicht alles klar, die Verordnung heißt, stell dich als Privater zu anderen Privaten in deinem Produzieren. Du darfst, es ist die Erlaubnis, du darfst produzieren, was du willst. Ob das gebraucht wird, ob es nicht gebraucht wird, ob es was Sinnvolles ist, ob es nichts Sinnvolles ist, ob du das überhaupt kannst oder nicht kannst. Du darfst alles. Erlaubnis. Aber Verpflichtung. Du musst schon auch schauen, wo du bleibst. Für dich sorgt in dieser Welt niemand, außer du selber. Wenn du dich nicht mit deiner ungesellschaftlichen wirtschaftlichen Betätigung, mit deinem zufälligen Produzieren, wenn du dich damit nicht behaupten kannst, dann hast du natürlich Pech gehabt. Wenn du am Beruf lernst, für den es hinterher keine Nachfrage gibt, hast du natürlich Pech gehabt. Die Gesellschaft hat den Bedarf verändert, aber du hast das Risiko. Also Freiheit in wirtschaftlicher Hinsicht, Erlaubnis, du darfst produzieren, was du willst. Und die Pflicht, du musst aber auch schauen, wo du dabei bleibst. Wenn erlaubt wird, dass man produzieren darf, was man will, was für ein Verhältnis nehmen dann die verschiedenen Teilarbeiter zueinander ein? Also die Erlaubnis, frei zu produzieren, hat doch sofort einen eindeutigen Gehalt im Verhältnis von meiner Arbeit zur Arbeit von wem anders. Das das Besondere an der modernen Gesellschaft ist, kein Mensch produziert mehr einfach für sich. Ja, der Schuster braucht die Schuhe nicht, die er macht. Der Bäcker frisst die Brötchen nicht, die er bäckt. Jeder produziert für andere. Aber tun soll er dabei so, als ob er bloß für sich produziert. Obwohl der Zweck seiner Arbeit, oder sagen wir nicht der Zweck, obwohl der Gebrauchswert seiner Produkte offensichtlich auf ein gesellschaftliches Bedürfnis zielt, ist der freie Produzent einer, der damit nur seinem eigenen Interesse dient und gar nicht dem gesellschaftlichen Bedürfnis, das er befriedigt mit seiner Produktion. An was für Steuerungsmechanismen denkst du denn?
Alles eigentlich. Also von Steuerpolitik bis zu Finanzpolitik bis zu moralische Gebote und die Verfassungsgebote eigentlich verpflichtet sozusagen. Aber die ganze Politik ist ein Steuerpolitik.
Ja, es gibt ein politisches Hineinwirken in die Wirtschaft, es wird die Wirtschaft beeinflusst, aber auf der Basis, dass erstmal das Produzieren frei ist. Das sind zwei Sachen. Erstmal, es gibt die Lizenz. Wie gesagt, Gewerbefreiheit heißt, du gehst aufs Gewerbeamt und sagst, ich möchte mich als Fensterputzer, ich möchte mich als Heilpraktiker niederlassen. So weiter, dann gibt es Reglements. Bei bestimmten Berufen muss man Abschlüsse nachweisen, bei anderen nicht. So, und wenn das Reglement erfüllt ist, dann herrscht Freiheit. Du hast das gute Recht, dich neben 100 Fensterputzer als 101 dahinzusetzen und sagen, ich auch. Der Witz liegt erstmal noch ganz woanders, als dass der Staat sagt, du darfst nicht. Der Witz liegt, ich will jetzt auf zwei Argumente raus, mit der Wirtschaftsfreiheit. Das eine Argument war, habe ich ja angepeilt gehabt. Das war das, welches Verhältnis hat denn dann der einzelne Produzent zu dem gesellschaftlichen Bedürfnis, das er befriedigt? Das können wir noch weiter verfolgen. Und die zweite Frage, da passt eigentlich dein Gedanke drauf. Herrscht denn dann eigentlich kein Zwang? Und das soll meine Antwort sein, es herrscht nicht kein Zwang, sondern es herrscht ein anderer, als einer herrschen würde, wenn man bewusst die Teilarbeiten als Teilarbeiten einrichten würde. Der Zwang in der Gesellschaft, wo Freiheit herrscht, heißt nämlich dann Sachzwang. Ja, das ist der Witz an dem Ding. Wenn alle produzieren, was sie wollen, was ihnen gerade einfällt, wo sie sich gerade einbilden, da gibt es eine Nachfrage danach. Ja, das können sie schon machen. Ist denn ihre Arbeit dann auch gesellschaftliche Arbeit gültig? Bringt sie ihnen was ein? Was ist denn ihre Freiheit wert? Ja, wovon hängt es ab? Das hängt davon ab, wie viele andere Fensterputzer sich gerade anmelden. Das hängt davon ab, was für einen Preis man für sein Zeug erzielen kann. Das hängt dann also ab von tatsächlich eben doch dem Zusammenhang der tatsächlichen Teilarbeiten. Aber dieser Zusammenhang wird in einer freien Gesellschaft nicht bewusst angegangen von den Teilarbeitern, sondern der setzt sich hinter ihrem Rücken durch, als jeder probiert Geld zu verdienen und am Schluss verdienen sie alle nichts. Also der Zwang, es gibt gar nicht die Alternative. Das ist wieder das mit, bloß wenn man alleine Einsiedler ist, dann ist man frei, seine Arbeit zu verteilen, wie man will, und das zu machen, was einem schmeckt. In Gesellschaft produzieren, für andere produzieren, das kann gar nicht ohne Rücksicht auf die anderen gehen. Entweder es geht mit Rücksicht bewusst, oder es geht bewusst ohne Rücksicht. Dann setzt sich die Rücksicht aber als Zwangsgesetz hinterm Rücken der Leute durch. Als Gesetz des Marktes. Also die Menschen haben überhaupt nicht zu wählen zwischen Freiheit und Unfreiheit in Sachen produzieren, sondern sie haben bloß zu wählen zwischen, in welcher Form existiert die Notwendigkeit des Zusammenhangs der Teilarbeiten.
Also ist es eigentlich, wenn Sie dann echt wahrnehmen, diese Objektive, wenn Sie mal, oder dass es der Zwang da ist, in einer Frage, sehen Sie das als Sachzwang, also als etwas Objektives, und bleiben dabei bei der Definition der Freiheit, der Wissensfreiheit. Es wird zwar absolut, aber eigentlich gibt es es nicht. Und da sehen Sie dann als Objektiv, obwohl es eigentlich eine, wieder mal ein Verhältnis ist, das verbessert wird.
Ich habe es nicht richtig verstanden. Also jetzt habe ich das Argument durchgemacht. Ja? Es gibt doch bei in Wirtschaftsdingen, wenn für gesellschaftliche Bedürfnisse produziert wird, es gibt nicht Freiheit oder es gibt nicht rücksichtslos Freiheit oder Unfreiheit. Es gibt bloß ein bewusstes Eingehen des Verhältnisses der Teilarbeiten und ein nicht bewusstes, dann macht sich's eben als Sachzwang nachträglich geltend. Insofern ist die Wahl gar nicht zwischen ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der anderen oder mit, sondern es ist nur die Wahl zwischen bewusst oder unbewusst geregelt. Jetzt ist aber unbewusst geregelt noch nicht mal die ganze Wahrheit, weil unbewusst geregelt ist ja noch eine dürftige Auffassung. Also halt bloß das Negative zu bewusst. Wie ist denn jetzt tatsächlich das Verhältnis der Teilarbeiten geregelt, wenn ein freies Produzieren herrscht? Wie steht meine Arbeit zu dem Bedürfnis, das sie befriedigt? Meinetwegen, erstmal Rückblick auf bisheriges. Im Verhältnis des Zufalls, man weiß gar nicht, ob es überhaupt vorhanden ist, das Bedürfnis. Ob es quantitativ in der Menge vorhanden ist, wie Anbieter vorhanden sind. Eine Fassung. Jetzt aber die andere Seite. Der freie Produzent, das ist einer, der produziert für gesellschaftliche Bedürfnisse anderer Leute. Aber er produziert nur im eigenen Interesse. Nur für sich. Das gesellschaftliche Bedürfnis, für das er produziert, ist nicht sein Zweck, ist nicht sein Anliegen, sondern sein Hebel, sich zu bereichern. Das gesellschaftliche Bedürfnis bei denen, die das haben, ist nicht der Zweck des Produzierens, sondern deren Schwäche, bei der man sie packt. Derjenige, der das Bedürfnis hat, muss was rausrücken dafür. Und zwar möglichst viel. Und derjenige, der was anbietet für gesellschaftliches Bedürfnis, möchte möglichst wenig für es anbieten und möglichst viel dafür kriegen. Also Freiheit des Produzierens ist nicht bloß eine ungeregelte Sache, wenn man mal so redet wie vorher, sondern da ist natürlich ein ganz bestimmter Zweck auch schon vorgeschrieben, nämlich die Privatbereicherung durch Bedienung gesellschaftlicher Bedürfnisse. Das heißt, man richtet einen Gegensatz zwischen den Leuten ein. Die was anbieten, versuchen die auszunutzen, die was brauchen. Übrigens auch umgekehrt. Die was brauchen und kaufen, versuchen die auszunutzen, die was anbieten. Man richtet also Freiheit beim Produzieren, heißt eben nicht bloß, obwohl sie in Gesellschaft leben und produzieren und für die gesellschaftlichen Bedürfnisse produzieren, ignorieren sie den Zusammenhang, So, jetzt kommt die nächste Betonung. Dieses Produzieren benutzt den Zusammenhang, aber als Erpressungsmittel zwecks Privatbereicherung. Anders, immer wieder zurück, anders kann freies Produzieren überhaupt nicht sein. Ja, das ist überhaupt die notwendige, das ist das Eigentum, in der Philosophie Hegel heißt es, das Eigentum ist die Sphäre, die Freiheit des Individuums braucht eine Sphäre, sagt er. Ein Bereich, wo man bloß selber regiert, wo die eigene Willkür herrscht, wo man auf nichts Rücksicht nehmen muss. Insofern ist das Eigentum die Verwirklichung der wirtschaftlichen Freiheit. Gleich kommt in 4 Wochen. Gleich kommt. Du sollst nicht mein Thema von in 4 Wochen konsumieren. Dann ist doch weg, wenn man es konsumiert hat. Du sollst das Thema von in 4 Wochen nicht konsumieren. Der nächste Termin geht über Gleichheit. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dein Schluss. Als Freie sind sie gleich, es geht in Ordnung. Das ist die Gleichheit, dass sie alle frei sind. Es geht in Ordnung. Behalten wir es im Kopf. Ist aber nicht das, worauf wir jetzt gerade rausgewollt haben. Die Diskussion jetzt zielt mehr darauf, Freiheit losgelöst sein von Banden, Pflichten. Was kann das in Wirtschaftsdingen überhaupt bloß bedeuten? Dann heißt es, für gesellschaftliches Bedürfnis produzieren, ohne Rücksicht darauf, ob es vorhanden ist, und ohne Rücksicht auf das Bedürfnis im Sinn von, es wird bedient. Nein, es wird produziert für gesellschaftliches Bedürfnis, aber bloß im Interesse des Produzenten. In seinem Interesse, im Gegensatz zu denen, die das Bedürfnis haben. Freiheit, solche Freiheit heißt Konkurrenz, heißt wechselseitige Erpressung, heißt Benutzung des Bedürfnisses als die Schwäche des anderen, die man ausnutzt. Und diese Freiheit, die gegen die Zwangswirtschaft gestellt ist, ist nicht die Alternative zu Zwang, sondern es ist eine Art und Weise, wie die Notwendigkeit des Zusammenhangs der Arbeiten als Zwang schon wirkt. Halt nicht als gewollter, gewusster, akzeptierter vorweg, sondern als Sachzwang des Marktes hinterher. Also das, wenn ich über Freiheit, Versteht ihr, das ist, hat was Abstraktes so zu argumentieren. Aber wenn wir jetzt mal über Freiheit argumentieren, dann ist immer das Verhältnis zu Notwendigkeit und Zwang ist immer das, was interessiert dabei. Die Abteilung Gleichheit, die steht gleich vor der Tür, das ist richtig. Die Freien sind Gleiche. Stimmt. Aber die Gleichheit und was das wieder ist, die Abstraktion, über die hast du dann nämlich eine Weile geredet, das interessiert uns jetzt heute noch nicht. Zu dem Eck der Freiheit gibt es viele Stellungnahmen, die das richtig sagen. Die FAZ zum Beispiel, die hat kürzlich einen Leitartikel gemacht, die hat gesagt, Freiheit kann man heute schlecht verkaufen, seitdem es die Idee der sozialen Grundsicherung gibt. Freiheit hätte keine Anhänger, stimmt zwar überhaupt nicht, aber Freiheit hätte heute keine Anhänger mehr. Eine freiheitliche Partei ist nicht mehr interessant, weil das süße Gift der Sicherheit schon im Volk eingeträufelt ist. Die denken bei Freiheit gleich an die Seite Risiko, Gefährdung, ungewisser Lebensunterhalt. Und das ist auch schön, dass es ist doch nicht so, dass wir hier was entdecken, was die anderen Leute nicht wüssten, sondern die ganze Welt ist voll des Gedankens, erstens, Freiheit ist das Höchste. Und zweitens, deswegen muss man den Preis der Freiheit auch bezahlen. Also die Risiken auf sich nehmen, die Ellenbogen auspacken. So, und auch wieder bloß zusammenfassend zu dem Ausgangspunkt. Man nimmt den Wert Freiheit, sagt, was steckt denn drin, und schließt jetzt wirklich von dem Ideal her auf die gesellschaftlichen Zustände, die ihm entsprechen. Und das ist der Beweis, anders als kapitalistische Wirtschaft kann freies Wirtschaften überhaupt nicht gedacht werden. Also ist auch das Lob der Freiheit in Wirtschaftshinsicht, es ist eine idealistische Form, den Kapitalismus zu loben und zu sagen, der ist die menschenwürdige Produktionsweise. Das ist das Lustige, die Leute müssen gar nicht gleich an alle Konsequenzen denken. Aber wenn sie die Freiheit erstmal hochhalten als, na Gott sei Dank, frei, dann lassen sie sich die Konsequenzen hinterher als den Preis der Freiheit vorbuchstabieren. Gehen wir mal nach dem Muster auf die Sphäre politische Freiheit. Also der zweite Block. Woran dürfen wir da denken? Ja, da dürfen wir denken an freie Wahlen, Demokratie überhaupt, an die Freiheit der Vereinigung, Versammlungsfreiheit. Vereinigungsfreiheit heißt das, glaube ich, dass man Parteien gründen darf. Ja, Koalitionsfreiheit, habe ich jetzt gemeint, ist im engeren Sinn das mit der Gewerkschaft. Ist auch allgemein. Ist allgemein. Also Koalitionsfreiheit ist das Recht, Parteien zu gründen, genauso wie Gewerkschaften zu gründen. Das historische Lob ist da bloß konkret im Verhältnis zum Abstrakten, wie wir es ganz am Anfang gehabt haben. Ja, Gott sei Dank gibt es sowas. Früher hat man das nicht gedurft. Gab es keine freien und gleichen Wahlen. Gab es keine Koalitionsfreiheit. Immer lustig, wenn Leute die Gegenwart mit einem Vergleich mit der Vergangenheit loben, weil es bleibt nämlich was, wenn man einen Vergleich macht, dann muss doch auch was Gleiches bleiben. Und das Gleiche ist Herrschaft. Also wer sagt, heute haben wir es gut, heute herrscht politische Freiheit. Früher beim Kaiser hat man nicht wählen dürfen. Dass man immer noch von Herrschaft redet, ist der Grund, warum das überhaupt nicht ein absolut sinnloser Satz ist. Steckt also auch drin, man weiß, die könnte auch anders. Und dann sagt man, Gott sei Dank tut sie es nicht. Ja, ist jetzt vielleicht ein schweres Feld. Bei der wirtschaftlichen Freiheit haben wir uns alle jetzt ganz schnell ganz leicht getan. Das hat sofort eingeleuchtet. Wie schaut es denn bei der politischen Freiheit aus? Das ist die Wahrheit und der letzte Punkt der Demokratie. Und je älter sie wird und je fertiger sie wird, desto brutaler wird das, was du jetzt sagst. Also heutzutage diese nächste anstehende Wahl und so weiter, es wird immer brutaler, dieses nur zwischen Gesichtern wählen. Das drücken übrigens manche sogar jetzt aus, als es findet eine gewisse Amerikanisierung des Wahlkampfs in Deutschland statt und so Zeug. Insofern, ich will da nicht Nein sagen, das stimmt. Aber machen wir es uns eine Weile ein wenig schwerer. Du darfst doch ein PDS gründen. Du darfst eine Gewerkschaft gründen. Du darfst streiken. Du darfst den Euro ablehnen und eine Partei gründen, die das sich auf die Fahnen schreibt, und wenn sie die Mehrheit im Bundestag kriegt, darfst du ihn niederstimmen? Also, die fertige Demokratie, die das Volk auch so als wirklich die hinterhertrottelnden Deppen, die jetzt begeistern sie sich mal für ein anderes Gesicht nehmen und ihnen immer das anbieten, darauf soll er achten und so. Das stimmt ja alles und das ist grausam genug, aber lassen wir sie ein bisschen idealistischer stehen, die Demokratie, und geben dann auch noch eine Kritik dran oder geht dann keine dran. Ja, das ist das sicher ein wenig schwieriger machen. Ich sag mal, das größte Ideal der Diskussion wäre, dass wir bei den drei Themen Wirtschaft, politische Freiheit und dann später Theorie, dass wir das Schema durchhalten, das wir bei der Wirtschaft hingekriegt haben. Das ist nämlich schwierig. Ja.
Schema kann man an den Sachzwängen von mir noch in der Politik bestehen. Also gerade wenn man eine Partei hat, dann hat er einen parteipolitischen Zweck, weil es eben Herrschaft zu verwalten. Dadurch, dass wir halt einfach Entscheidungen zu treffen haben, die dieses Gesamtwerk Staat betreffen, sind halt nur bestimmte Entscheidungen möglich. Also man kann ja sagen,
Also, bei der politischen Freiheit ist man am allermeisten geneigt, wenn man sagt, gut, jetzt machen wir uns mal die Mühe, probieren wir mal, dass wir die kritisieren. Das machen wir, ist ja jetzt praktisch die gestellte Aufgabe. Jetzt machen wir es immer schlecht. Ist man am allerersten geneigt zu sagen, und es fällt jedem, der das kritisieren will, als allerschnellstes ein, ja, aber alles darf man ja gar nicht. Also kommunistische Parteien werden öfter mal verboten. Auch faschistische. Halt überhaupt welche, die nicht auf der gegebenen Staatsräson um Alternativen sich bemühen, sondern die gegebene Staatsräson ablehnen. Und das ist auch richtig. Eindeutig. Diese Beschränkung existiert. Die politische Freiheit ist übrigens anders als die wirtschaftliche. Die wirtschaftliche gilt unbedingt in unserer Gesellschaft. Also unbedingt im Sinn von, die soll sein. Hinterher werden dann Schranken gezogen, also ist Eigentum verpflichtet, es werden Schranken gezogen, die müssen Steuern abliefern oder sie müssen Arbeitsschutzbestimmungen einhalten oder was auch immer. Es werden Schranken gezogen, damit die Freiheit funktioniert, wirkt und das Wirtschaftswachstum hervorbringt, das Wachstum der privaten Bereicherung voranbringt, um die es geht. Die politische Freiheit steht vielmehr unter einer Bedingung. Also die ist viel weniger unbedingt. Merkt man in der Form, es gibt jede Menge kapitalistische Gesellschaften, wo die Wirtschaftsfreiheit gewährt wird, aber noch lange keine politische. Also das Kaiserreich, das Deutsche war so ein Fall. Südkorea war bis vor kurzem so ein Fall. Spanien, bis es in den EG-Aufnahmeprozess reingeraten ist, war so ein Fall. Alter faschistischer Staat, eine Diktatur, eine kapitalistische Diktatur, kapitalistische Freiheiten selbstverständlich, aber politische Freiheit nicht. Da heißt dann, die Völker sind nicht reif für die Freiheit, was umgekehrt heißt, die Freiheit kann man den Völkern bloß gewähren, wenn ihr abweichender Wille sich eh schon innerhalb der Alternativen der gegebenen Staatsräson rumtreibt. Wenn er das nicht tut, dann kann man auch keine Freiheit gewähren. Das merkt man gerade von, meinetwegen auch jetzt von Deutschland aus in die Welt geblickt, wie viel Verständnis für die Aufhebung der demokratischen Freiheiten im Namen der kapitalistischen Gesellschaft besteht. Ja, wenn sich unsere Außenpolitiker die Frage stellen, ob es nicht gut war, dass der Jelzin diese letzten Wahlen und den Lebed und so weiter mit Tricksen weggeräumt hat, gewonnen hat. Weil sonst hätten die Kommunisten gewonnen. Ja, da wird auf einmal der demokratische Prozess gering und das Ergebnis, Jelzin bleibt dran, hochgeschätzt. Dasselbe, wenn europäische EU-Außenpolitiker in Algerien sagen, naja, also wenn die Fundamentalisten drankommen, dann geht es in Ordnung, wenn Wahlen passiert werden. Ja, da merkt man halt, da ist die Wahl von vornherein gedacht als Instrument zur Herstellung einer stabilen Gefolgschaft. Und wenn das nicht rauskommt, dann hat diese Institution eigentlich ihr Recht verloren. Und in jedem Staat gibt es die Einrichtung der Notstandsgesetze, die ja genau auf den Punkt reflektiert, nämlich natürlich will man es demokratisch haben, aber wenn es nicht geht, dann hat der Staat noch Methoden seiner Selbstverteidigung, seiner Selbstbehauptung, die dann eben ohne die Zustimmungsmaschinerie abgehen. Ja, die sagen, manche Völker sind halt unreif. Was Afrika betrifft, da wird es ja sowieso dauernd gemacht. Gut, das war jetzt aber mehr wie eine Konzession. Das war jetzt die Konzession, in diesem Fall wird die Freiheit durch ihre Schranke kritisiert. Also in diesem Fall sagt man, die Freiheit, na so weit her ist mit ihr gar nicht. Aber jetzt möchte ich es lieber auch da umgekehrt haben und sagen, anders kann es Freiheit gar nicht geben. Die Schranke ist notwendig zur Freiheit. Bis hin zu dem Gehalt, keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. Ja, das heißt, wenn man die Freiheit, also da ist das immer die Kombination von Ideologie und Wirklichkeit. Der Staat sagt, keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. Ja, wenn er die Freiheit seiner Bürger verteidigt, dann darf er seinen Bürgern nicht erlauben, dass sie ihre Freiheit nicht mehr wollen. Also das stimmt sogar. Anders kann doch Freiheit gar nicht existieren und erhalten bleiben, als dass die, die die Freiheit nicht wollen, nicht zum Zuge kommen dürfen. Gut, jetzt also aber mal wieder weg von, was ist denn das Ding, abgesehen davon, dass es manchmal ausgesetzt wird, dass es seine Grenze hat, dass wo der Verfassungsschutz kommt, die Parteigründung vorbei ist.
Also die nächste Stufe nach dem Gesichtern und die Frage, warum
ja. Ja.
Also dass eben habe ich ja Wissens von Generation zu Generation, also dass jede Generation von der Moderne zum Kapitalismus hin sozialisiert wird. Und eventuell auch sicher auch die Medien, also dass man ganz überzeugt die Kapitalisten politisch engagiert, die Kapitalisten in den Medien. Ihr müsst schauen, dass er es immer laut genug macht, dass für alle ist. Also dieser Begriff, dieser kapitalistische Begriff von Freiheit, der wird eben immer von Generation zu Generation weitergetragen. So wird das auch das gesamte kapitalistische System, der ganze Inhalt, wird weitergetragen. Das ist eben nur so funktionieren, kann Freiheit behalten.
Da meinst du jetzt von Befürwortern der kapitalistischen Gesellschaft. Politische Kapitalisten. Aber ist schon klar, ich weiß halt das Wort. Es gibt viel handfestere Gründe, als dass es den Leuten immer eingeblasen wird. Funktioniert das Einblasen so gut? Nicht, also nicht, dass der Versuch, den Leuten das dauernd einzutrichtern, nicht gemacht würde, bis runter zur Plakatwerbung im Wahlkampf. Nicht, dass nicht das ganze Fernsehprogramm, wenn es nicht Heimatmusik oder ein Film ist, nicht eine Schulung in nationalistischem Denken wäre. Stimmt, ist es. Aber dass das auf fruchtbaren Boden fällt, da ist das Argument, praktisch der Zirkel der Tradition, weil es immer schon so war, geht es immer so weiter. Da ist das Argument zu dürftig. Nochmal die Frage, warum würden die PDS oder warum würden die DKP nicht gewählt? Warum verspricht es denn kaum jemand was davon? Das Werk gut verrichtet. Das Werk, nicht irgendwas. Ja, wenn einer sich meldet und sagt, also ein gut politisiertes Volk, ein Volk, das, da kommen wir jetzt dann in die Bedeutung politische Freiheit, ein Volk, das mitdenkt, lässt sich von einem, der sagt, ich verspreche, ich verdoppel die Löhne, nicht blenden. Die sagen als erstes, wer soll denn das bezahlen? Ja, und dann gehen die Geschäfte aber schlechter. Und dann gehen die Unternehmer ins Ausland. Und wer schafft mir meinen Arbeitsplatz? Das ist noch nicht mal dumm. Es ist einfach, wenn einer seine Freiheit in seinem ökonomischen Instrument sieht, was habe ich? Womit ziehe ich einen Teil des Nationalprodukts an mich? Wodurch kann ich mein Leben bestreiten? Ja, ich habe eine Einkommensquelle. Meine Arbeit, manchmal meine qualifizierte Arbeit. Aber auch ein anderer, mein Taxiunternehmen. Ich habe eine Quelle. Die Quelle soll sprudeln. Ich kritisiere die Gesellschaft. Ich wäre unzufrieden und sauer, wenn die Quelle nicht funktioniert. Und aus lauter Treue zur Quelle wäre ich kritisch. Denkt mal, wenn Arbeitslose demonstrieren und sagen, Jobs, 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 dann werden sie kritisch im Namen der Einkommensquelle, die sie haben, und nicht kritisch gegen die Einkommensquelle, die sie haben. Der Übergang zum Kommunismus ist, dass die Einkommensquelle kritisieren. Solange sie im Namen ihrer Einkommensquelle kritisieren, wollen sie die Abhängigkeit und hoffen, dass sie gut ausgeht. Also und hoffen, dass es klappt, was sie sich davon versprechen. Was wir bräuchten, wären Leute, die Einkommensquelle kritisieren. Und jetzt kommen welche und sagen, wählt mich. Und was versprechen sie eigentlich? Ich mache das Staatsamt besser als der dran ist. Und zwar besser für dich. Das kann man mal ausdrücken, ich bin ein Politiker der kleinen Leute. Aber kaum tut's einer, ist er schon in der Not, beweisen zu müssen, dass die Kapitalisten des Landes nichts gegen ihn haben. Denn jeder weiß, davon hängt das Wirtschaftsklima ab. Wenn es Arbeitsplätze gibt, wer soll sie denn schaffen? Na, die Unternehmer müssen sie schaffen. Wenn die sie schaffen müssen, dann müssen sie sich auch ein gewinnträchtiges Wirtschaftsumfeld versprechen können. Wenn sie das nicht tun, dann geht es nicht. Deswegen, die Leute können lang. Also, was hatten die PDS auf ihrer Seite eigentlich? Oder die DKP? Die können lange, und das tun sie auch, Ungerechtigkeit schreien. Können lange feststellen und beklagen, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Die können das sogar von einem nationalen Standpunkt aus beklagen und sagen, das zerreißt doch die Gesellschaft. Sind sie gar nicht mehr am Standpunkt ihrer Armut, sondern schon wieder am Standpunkt, die Armut können die Gesellschaft beschädigen, mal wurscht. Das können sie lang machen und da finden sie dann in der DKP oder in der PDS oder auch in der linken SPD echte Fürsprecher. Die sagen, ja, das ist wirklich in Ordnung. Aber damit ist man doch nicht fertig, dann geht es doch erst los. Was kann man machen? Und jetzt, was kann man machen? Da steht der auf einmal unter dem Test, beweise mir, dass du mit deinem guten Willen für die armen Leute was zu tun, nichts durcheinander bringst. Steht da, ihr kennt doch selber, jeder, also du... Jeder, der mal es kritisieren probiert, läuft auf. Und was ist das Gegenargument? Ist es realistisch? Was ist die Forderung nach Realismus eigentlich? Die Forderung nach Realismus heißt immer nur, kann man das, was du da willst, und ich wäre jederzeit dafür, kann man das eigentlich mit den Bedingungen vereinbaren, die herrschen? Die Forderung nach Realismus heißt immer, bring nichts durcheinander. Unseren Finanzmarkt nicht, unsere Banken nicht, unser Wirtschaftsklima nicht. Und wenn du alles das nicht durcheinander bringst und dann noch was für die Armen tust, bist du mein Mann. Wenn du aber was durcheinander bringst und die Einkommensquellen, die es gibt, gefährdest durch deinen Veränderungswillen, dann bist du ein Fundamentalist. Dann bist du nicht politikfähig. Dann bist du kein Angebot an den Wähler, der doch nichts anderes will, als dass der Staat gut gemanagt wird. Also jetzt haben wir mal die große Rede. Es kommt aus der Abhängigkeit von der Einkommensquelle und aus dem Willen zur Abhängigkeit. Ich bin auch ein Eigentümer, habe meine Arbeitskraft, habe meine Einkommensquelle. Von deren Nutzen, deren Sprudeln, deren erfolgreiches Funktionieren will ich. Jetzt verlange ich von der Politik, dass sie dafür was tut. Kommt der Dekabist und kriegt gesagt, ja, du bist da kein Angebot dafür. Es ist doch, warum ist denn die Demokratie so stabil? Warum ist denn so sicher, dass Extremisten nie gewählt werden? Aus dem Grund. Die Umkehrung geht. Wenn die Leute Revolution, Umsturz, Klassenkampf machen wollen, dann kann eine Partei dieser Art einmal ins Parlament gewählt werden. Aber deswegen, weil die Leute sowieso unterwegs sind und nicht mehr aufs Parlament warten, also sich in Wahrheit nicht vom Parlament vertreten sehen wollen. Aber wenn sie sich von einer souveränen Regierung gut regieren lassen wollen, dann wären sie ja verrückt, wenn sie Systemgegner wären. Also insofern ist das Argument ist viel härter, warum die nicht zum Zuge kommen, als bloß, weil es die Leute schon immer gewöhnt waren, den anderen zu vertrauen. Oder weil sie das dauernd immer neu gesagt kriegen. Und wie es da weitergeht, die Argumentation, weil die systemtragenden Parteien über viel mehr Medienraum verfügen als die anderen und so weiter und so weiter. Stimmt alles. Ja.
Ja. Ein demokratisches System, das wird
ja.
Sozialistisch. Da steckt ja dann auch mit drin, dass die Menschen, also die alten Werte ja auch nicht verändern. Oder es soll nur nicht schlimmer werden. Es muss stabil bleiben.
Ja, ich vermisse bloß jetzt bei dem, es muss stabil bleiben. Ne? Wenn du jetzt beantworten willst, warum, dann hast du bei dem, wie du bisher argumentiert hast, zwei Wege. Entweder du sagst, du weißt auch nicht. Das glauben sie halt. Oder du musst auf mein Argument einschwingen. Ja. Jetzt gehen wir es nochmal von vorne an. Also politische Freiheit. Man darf wählen, man darf Parteien gründen. Im Kopf haben wir schon, natürlich nicht alle, aber viele. Was ist der wahre Inhalt von politischer Freiheit? Probieren wir es mal abzugrenzen. Es gibt dann sozialkundliche Auskunft drüber. Was ist der wahre Inhalt von politischer Freiheit? Ja, man kann und darf auf den Staat einwirken, seine Entscheidungen im eigenen Interesse beeinflussen. Indem man Parteien gründet oder in Parteien reingeht und in ihnen rumwirkt, sich wählen lässt und wenn man dann gewinnt oder Einfluss gewinnt als Koalitionspartei oder was immer, dann kann man die Entscheidungen des Staates beeinflussen und aufs eigene Interesse beziehen. Das lernt man im Sozialkundeunterricht. Hat man jedenfalls mal gelernt. Es wird schon sich nicht groß verändert haben. Unterschreibt man es nicht?
Ja,
Ja, wenn ich es richtig sehe, hast du in deiner, wenigstens im Teil von dem, was du gesagt hast, das allerletzte Ergebnis jetzt, sagen wir mal, ausgeplaudert. Ich hätte es aber lieber, dass man es von dem Einwirken her verfolgt. Man steht doch selber in der Welt. Das ist zu. Du argumentierst zu sehr vom fertigen Ergebnis her und damit greifst du zu wenig an von dem, was du an Kritikwürdigem vorfindest. Also, ich übersetze den Satz nochmal. In seiner Rede ist vorgekommen, am Schluss ist doch die politische Freiheit das, dass man Ja sagt zur Herrschaft. Und das stimmt auch. Das ist das, was ich sagen wollte, ja, auf das läuft es raus. Ein freies Volk ist eins, das sein Staat will. Das Ja sagt zum regiert werden. Das ist überhaupt der wahre Inhalt von Freiheit. Wenn sie Nein sagen täten, wären sie ja unfrei. Würden sie ja beherrscht werden. So, das ist der wahre Inhalt von politischer Freiheit, ist okay, aber geh's doch auch mal an von der anderen Seite. Man darf Parteien gründen, man darf auf den Staat einwirken, man darf das Staatsprogramm verändern wollen, wenn man Mehrheiten kriegt. Es war ja schon viel schönes Argumentieren gewesen mit im Umkreis des Arguments, ja und wenn es einer probiert, wo kommt er hin? Also praktisch an dem Gedanken, die DKP probiert es ja. Und sehr schön ist die Geschichte der Grünen als Beispiel für und wo kommt man hin? Die Geschichte der Grünen als eine Partei, die wirklich mal von Leuten, die gesagt haben, sie wollen ein anderes Staatsprogramm oder eine Veränderung des existenten Staatsprogramms, gegründet worden ist und die haben gesagt, das tragen sie in die Politik rein und dann kriegen sie Wahlstimmen und dann werden sie stärker und dann machen sie ja ökologische und soziale Politik. Eigentlich sind die Grünen als Partei, wenigstens in ihrer Gründungsphase, sowas wie Musterschüler der Sozialkundelehrer. Die haben einfach gesagt, was da im Sozialkundeunterricht über die Demokratie gesagt wird, das machen wir jetzt wahr, das probieren wir aus, das exerzieren wir durch. Weg mit der Atomkraft, weg mit sonstigen Giften. Weg mit der Großindustrie, weil hauptsächlich groß kritisiert worden ist. Gut, alles das als Programmpunkte und dann gesagt, auf, nix wie in die Politik, man muss Macht in Bonn haben, sonst kann man das Gute nicht umsetzen. Also her mit der Macht. Und was steht am Schluss? Sie sind eine Partei, die an der Seite der SPD den Laden übernehmen will und im Grunde genau und jetzt, also gerade im letzten halben Jahr, mehr denn je, aber eigentlich jetzt schon jahrelang, den Beweis ihrer Politikfähigkeit antritt. Und der Beweis der Politikfähigkeit ist der Beweis, dass sie nichts von dem durcheinander bringen, was in Deutschland wichtig ist. Dass sie nicht die globale Konkurrenzfähigkeit des deutschen Standorts in Gefahr bringen wollen. Dass sie nicht die Aufrichtung Deutschlands als einer der ganz großen militärischen Interventionsmächte behindern wollen. Ja, war ja immer Bosnien-Geschichte und so. Dass sie nicht meinen, dass man die Atomkraftwerke gleich abschalten soll. Und dass dann, wenn die Generation von Atomkraftwerken sowieso ausläuft, ja auch mancher anderer Politiker nicht sicher ist, ob das die richtige Energie fürs 21. Jahrhundert ist. Eigentlich ist der Erfolg der Grünen der Beweis, also eine Form von einem Beweis vorzuführen, dass man Macht in der Demokratie bloß kriegen kann, wenn man auch nichts anderes will, als was sowieso Staatsräson ist. Und jetzt vergleichen wir Ausgangspunkte und Endpunkt. Sie haben das Angebot wahrgenommen, dass Sie von einem partikularen Standpunkt aus, partikular soll jetzt heißen, Sie nehmen sich einen Punkt raus. Am Anfang haben Sie ja Ein-Punkt-Partei geheißen, Ökologie. Sie nehmen sich einen Punkt raus und sagen, um den geht es uns, das ist uns wichtig, der ganze Laden krankt daran, dass auf das nicht geachtet wird. Wir müssen alles an dem Gesichtspunkt relativieren. Wir müssen das Überleben der Menschheit sichern und dann muss die Wirtschaft dahinter zurückstehen und dann müssen andere Sachen sich daran orientieren. Jetzt gehen Sie rein, werden größer als Partei, manchmal stellen Sie Minister in Bundesländern, wollen nach Bonn und am Schluss kommt was raus? Die genaue Umkehrung. Ökologie wird so viel gemacht, wie der Standort Deutschland brauchen kann. Aber gemessen an seiner Konkurrenzfähigkeit, gemessen an Euro-Großmachtplänen, gemessen an NATO-Osterweiterungen und so weiter. Eine Partei, die macht sich glaubwürdig dadurch, dass sie all die Sachen in ihr Programm aufnimmt, die nie ihre Interessen gewesen sind. Jedenfalls im Ausgangspunkt nicht. Sie beweist, dass sie nicht eine Ein-Punkt-Partei ist, sondern wirklich den ganzen Staat, wie er ist, verwalten möchte. Und dann kann sie ihr Ökozeug einbringen. Aber das heißt dann auch, ihr Ökozeug bringt sie ein in dem Maß, in dem es der Standort als solcher braucht. Dann kriegen sie noch von allen Seiten zugebilligt, sie hätten das historische Verdienst, dass Umweltschutz wirklich eine Staatsaufgabe geworden ist und das hätten die als Erste gemerkt. Also insofern haben Sie ja auch nach der Seite hin Ihr Ein-Punkt-Partei verlassen, als Ihr Punkt inzwischen auch im Programm aller anderen Parteien vorkommt. So, was war jetzt die politische kommt doch auch in allen anderen Programmen vor, ne? Vielleicht verschieden gewichtet, aber es kommt in allen vor. Noch keine Notwendigkeit. Ja. Zwar Beispiel und noch keine Notwendigkeit. Jetzt will ich sagen, das Beispiel ist notwendig, aber dazu brauchen wir erst noch das Argument. Ja, das ist ein Angebot für die Notwendigkeit. Ja, man muss sogar sagen, der Umkreis des Staatsprogramms ist doch kein Zufall. Es sind doch wirklich lauter begründete Anliegen vom Standpunkt dieser Macht im Verhältnis zu ihrer wirtschaftlichen Grundlage. Also der Staat betreut seine wirtschaftliche Grundlage, bringt sie voran, die Leute sind von ihr abhängig, das kann man ausdrücken, leben davon. Die Wahrheit ist natürlich, die unterhalten diese ganze Wirtschaft, aber es schaut für sie und alle Welt aus, sie leben davon, brauchen es also. Es ist ungefähr, also das mit der Notwendigkeit ist ungefähr die Wiederholung von dem Argument, warum aus der DKP nichts geworden ist. Man kann es ausdrücken vom Wähler her. Wenn einer den Leuten das Angebot macht, ich regiere euch besser, dann bietet er ihnen an, die Abhängigkeiten, in denen du stehst, die du nicht kritisieren willst, sondern wo du bloß sauer bist, wenn die Ergebnisse nicht ausfallen, wie gedacht. Die Abhängigkeiten organisiere ich dir besser. Na, der wird an dem Maßstab gemessen, organisierst du auch alle die Abhängigkeiten. Oder aber, es gibt eine Alternative, oder aber eine Partei tritt auf und sagt, ich habe überhaupt nicht vor, die Notwendigkeiten, die Abhängigkeiten besser zu organisieren. Ich will die nämlich bekämpfen. Dann kann sie überhaupt nicht als Partei glauben und sagen und versprechen, wählt mich, dann regle ich das. Dann muss sie nämlich sagen, glaubt nicht, dass er durch Wählen was erreicht. Dann muss sie auftreten und sagen, ihr müsst es machen. Dann könnt ihr auch einen ins Parlament schicken, der kriegt dann ein wenig Fernsehzeit. Aber für mehr ist ja nicht gut. Eine Partei aber, die sagt, durch Wählen regle ich das. Ich beseitige ein Problem, das es in der Gesellschaft gibt. Dadurch, dass ich das Vertrauen von Wählern mir sichere, die Macht erobere und dann von der Macht aus das Problem beseitige. So jemand affirmiert, bestätigt doch die Leute im regiert werden wollen, bestätigt die Leute in ihren Abhängigkeiten und behauptet, man könnte sie besser regeln, als es die amtierende Mannschaft tut. Wer das tut, der wird dran gemessen und er will ja dran gemessen werden, dass er genau diese Notwendigkeiten der nationalen Reichtumsquellen nicht bloß respektiert, sondern besser handhabt, als es die regierende Mannschaft tut. Der will dran gemessen werden, dann wird er es auch. Und dann stellt sich die Frage, ob die Leute ihm glauben, dass er genau das tut. Also es ist schon eine Notwendigkeit, dass man durch Wahlen keinen Umsturz hinbringt. Das geht nicht. Man kann einen wirklichen Umsturz durch Wahlen sanktionieren. Also wenn der Klassenkampf dazu führt, dass die Macht schon übernommen wird oder gerade halb übernommen wird und so weiter. Und dann gibt es so viele, die für das Neue sind, dass man glatt Wahlen gewinnt, dann kann man das machen. Aber dann merkt ja jede Bewegung auch, dass die Wahl nicht entscheidet. Die entscheidet weder für einen Umsturz auf der ersten Hälfte, also im Sinn von, zu ihm kommt es gar nicht. Wenn die Leute meinen, das geht durch Wählen. Und die zweite Hälfte ist auch klar. Und wenn man einen Wahlsieg hat und der passt nicht zur Staatsräson, dann marschiert das Militär auf und die Wahl wird kassiert. Die Staatsräson hat doch eine Objektivität auch noch gegenüber einer Parlamentsmehrheit. Die Objektivität wird ja sogar meinetwegen verfassungsrechtlich formuliert im Sinn von, keine Parlamentsmehrheit darf gegen die Verfassung verstoßen. Also sie verdient den Putsch, wenn sie gegen die Verfassung verstößt. Insofern, es ist notwendig, dass nichts anders gehen kann, als genau das Gegenteil von dem, was der Sozialkundeunterricht verspricht. Der verspricht, ihr dürft den Staat nach euren Vorstellungen modeln. Und die Wahrheit ist, der Versuch, die eigenen Vorstellungen auf das Staatsprogramm zu beziehen, heißt, ihr erzieht euch hin dazu, dass er alle Punkte des Staatsprogramms notwendig findet. Das ist unvermeidlich. Also jetzt nochmal, was ist politische Freiheit? Was ist politische Freiheit im Unterschied, weil er die Frage kompliziert. Was ist politische Freiheit im Unterschied zu einer Diktatur mit einem Einparteienstaat? Das ist, vielleicht kommen wir hin, wenn wir über Legitimieren noch mehr reden. Weil jetzt würde ich mal erst dagegen halten. Na, der Hitler macht halt ein Plebiszit. Der sagt, wollt ihr den totalen Krieg? Und alle sagen, hallo, nix wie hin. Na, hat er auch, übrigens, der hat seine Mehrheiten gekriegt. Der hat die Sudetenanschluss, Österreichanschluss, der hat 3, 4 Referenden abgehalten, immer seine Mehrheiten gekriegt. Jetzt kannst du sagen, ganz formell, die Legitimation ist gelungen. Mehr oder weniger in manchen afrikanischen Staaten wird auf ähnliche Weise die Zustimmung zum Führer organisiert. Und dann sagen manche von uns, das ist aber keine Demokratie. Gut, jetzt ist ja auch keine, stimmt ja auch. Es ist bloß jetzt die Frage Legitimation. Ganz abstrakt geht irgendeine Sorte Legitimation auch da. Was ist jetzt der Unterschied der Legitimation, an die du denkst, im Unterschied zu dieser Einparteiengeschichte? Ja? Weil das gibt es jetzt heute nicht mehr bei uns, weil die Demokratie schon so alt und so fertig ist. Aber am Anfang gab es Bauernpartei, Zentrumspartei, das waren die Katholischen. Na, jetzt weiß ich nicht, die Partei der kleinen Handelstreibenden, die Arbeiterpartei, selbstverständlich, die gab es wirklich. Dann gab es die Nationalkonservativen, das waren die Parteien der Reichen. Es gab Parteien, die haben gesellschaftliche Stände repräsentiert. Würde übrigens heute als demokratiegefährdend aufgefasst. Bei uns. Also alle Volksparteien, die es bei uns gibt, das heißt, den Kompromiss der Stände haben wir schon längst in unserer Partei hinter uns. Also die Stände, die differierenden Interessen der Arbeiter, der Bauern, der Kapitalisten, die haben wir schon in unserem Parteiprogramm ja zum Staatszuträglichen hin gedämpft. In unserer Ding gibt es eine Arbeit, in der CDU gibt es eine Arbeitnehmervereinigung, gibt es eine Mittelstandsvereinigung und so weiter. Die Bauernvereinigung oder wie das da heißt, weiß ich nicht, aber gibt es sicher. Also, das war jetzt die Frage, es kommt eine Legitimation eigener Art zustande. Eine Legitimation, die ist ein bisschen unterschieden von der, die es halt beim Hitler gibt. Und dafür hast du die Formel Illusion der Wahl, also Schein der Auswahl. Ja, das finde ich, trifft die Sache noch nicht gut. Probiert mal, ob euch mit dem Angebot, da gibt es eine Bauernpartei, da gibt es eine Arbeiterpartei und so weiter, ob euch da was, weil wie gesagt, das ist alles bloß, eigentlich bloß der Gedanke, den wir jetzt gerade an dem Thema mit den Grünen und der DKB abgehandelt haben, es ist fast bloß, schon bloß das Spiel, man muss denselben Gedanken am neuen Stoff wiederfinden. Das ist richtig. Die Wahl ist schon, eins der Staatsprogramme muss gewählt werden. Du kannst ja noch wegbleiben. Aber wenn du wählst, wählst du eins der Staatsprogramme, das ist klar. Jetzt war aber noch das mit dem Schein der Wahl noch. Warum ist es ein Schein? Ja.
Die eigenen Interessen am ja, wahrscheinlichsten vertreten wird.
Ja. Ja. Dass die Formulierung am nächsten kommt, ist jetzt deswegen gut, weil dass das einfach Interessensvertreter sind, das glaubt man schon gar nicht. Was glaubt man? Sie, ja, am nächsten kommt. Was ist die Idee mit am nächsten kommen?
Als Funktionsträger
In der Delegation liegt auch dasselbe organisatorisch, was jetzt da inhaltlich gesucht worden ist. Also erstmal war dein Argument. Man wählt Volksvertreter, von denen man meint, die vertreten den eigenen Standpunkt noch am ehesten in Bonn. Das Argument noch am ehesten drückt aus, jeder, der da wählt, weiß schon im einfachen Sinne Interessensvertreter, also einer, der in meiner Sache unterwegs ist, ist es nicht. Also in der Sache meines Privatinteresses, meiner Erwerbsquelle, ist es nicht. Was ist es denn? Und das hast du jetzt einerseits reingebracht, andererseits wieder verwischt. Mit dem, dass sie Interessensvertreter der Arbeiter mit ihrer Erwerbsquelle wären. Da war der Gedanke, einfach als Interessensvertreter fasst man den Gewählten schon nicht mehr auf. Eigentlich erstmal der größere Fortschritt. Aber der Gewählte, darf ein Gewählter einer Arbeiterpartei sein, mit dem Gedanken, der bringt das Arbeiterinteresse im Staatsprogramm noch am besten unter. Oder er darf ein Bauernparteivertreter sein, der bringt das Bauerninteresse im Staatsprogramm noch am besten unter. Da steckt das Bewusstsein drin. Natürlich ist das Staatsprogramm, was das berücksichtigt, noch ganz andere Sachen als mein Privatinteresse. Und ich weiß schon, dass mein Interesse nicht absolut gilt. Das anerkenne ich, wenn ich sage, noch am ehesten. Dass mein Interesse eigentlich einer Prüfung unterzogen wird, nämlich vom Staat her, ob es dazu passt, akzeptiere ich. Und ich sage, die Prüfung soll auch sein. Aber die soll von einem vorgenommen werden, der meinem Anliegen wohlgesonnen ist. Und nicht von einem Vertreter der Kapitalisten, wo ich sowieso weiß, die wollen immer, dass die Löhne sinken und die Rentenbeiträge nicht hoch sind. Dasselbe organisatorisch. Wir haben eine repräsentative Demokratie. Die Menschen vertreten ihre Interessen nicht unmittelbar als Staatsbürger, sondern sie wählen Vertreter. Da steckt da bewusst, das gibt mit dem blöden Argument, in Deutschland sind die Marktplätze nicht groß genug, in der Schweiz kann man das machen. Ja, haben wir schon mal gehabt vor ein paar Wochen hier. Das ist halt dieser sozialdemokratische, der sozialkundliche Krampf. In der Sache ist es eine Organisation, die heißt, ja, den Leuten mit ihren Interessen kann man die nötige Staatsvernunft, die kann man von denen in der Regel nicht erwarten. Wie sollen die Leute selber dafür stimmen, dass die Steuern erhöht werden, die sie zahlen müssen? Da kriegt der Staat womöglich nicht die Steuern, die er braucht. Also man muss den Standpunkt dessen, der vertreten wird, von dem, der entscheidet, was dann passieren soll, trennen. Man muss einen, der ist befugt, die allgemeinen Angelegenheiten zu regeln, halt die Staatsräson zu exekutieren, den muss man zwar wählen lassen, aber den muss man auch wieder befreien aus der Umklammerung durch das Vertrauen vom Wähler. Der Wähler soll ihm vertrauen, der Gewählte darf ihm aber nicht verpflichtet sein. Ja, das sind dann die Sprüche in der Verfassung. Jeder gewählte Abgeordnete ist nur seinem Gewissen verpflichtet und es gibt keinen Rückruf durch die Wähler. Der Rückruf findet 4 Jahre später statt, eventuell, aber es gibt keine, es wird ein, wie heißt es, imperatives Mandat ist verboten in der repräsentativen Demokratie. Aber das wäre ja, die Wähler sagen, wir wählen dich dafür, dass du gegen diese Umgehungsstraße stimmst. Und wenn du das nicht tust, bist du schon abgesetzt. Ja, das Ding. Dann wählen wir einen anderen Vertreter, der eben vertritt, was wir haben wollen. Das ist verboten. Insofern ist in der organisatorischen Einrichtung der repräsentativen Demokratie ein Bewusstsein davon, dass die Staatsräson, die exekutiert werden muss, und die Erwartungen, die die Leute an sie hegen, echt zwei Paar Stiefel sind. B, das ist aber die erste Hälfte bloß, die zweite Hälfte, die dürfen wir jetzt nicht vergessen, die zweite Hälfte heißt, aber die Leute sollen, und das ist jetzt der Unterschied zur Diktatur, die Leute sollen das Recht haben, von einem partikularen Standpunkt aus, sich zur Staatsräson hinzuarbeiten. Also die Legitimation heißt ja jetzt, der Staat, ich als Arbeiter akzeptiere den Staat. Ich als Bauer akzeptiere den Staat und halte mich für einen Auftraggeber vor ihm. Das war beim Hitler anders. Die Einparteienherrschaft, die sagt, wer bei uns mitmacht, muss die Abstraktion zum totalen Staatsfan schon hinter sich haben. Also, ich als Deutscher applaudiere Hitler. Aber das Angebot, ich als Arbeiter beziehe das Arbeiterinteresse aufs Staatsprogramm, sage, ob das Staatsprogramm im Arbeiterinteresse mir gut gefällt, besser gefällt, als eventuell ein Staatsprogramm, das wer anders anbietet. Das geht nicht. Also das ging da nicht. Insofern war da die Abstraktion zum Staatsbürger schon der Ausgangspunkt. Da hat jeder schon sagen müssen, als Deutscher, wenn ich mich umschaue, bin ich von Hitler. Als das Angebot, frag dich mal, ob du als Arbeiter, ob du als Bauer, ob du als Unternehmer für Hitler bist. Das Angebot ist nicht eingerichtet gewesen. Also das ist der Unterschied. Legitimation in dem formellen Sinn, dass es eine Abstimmung gibt und dann hat der die Macht hat, wie heißt das dann, die Ermächtigung gekriegt. Das findet in beiden Fällen statt. Also Demokratie, politische Freiheit ist, jetzt von A bis Z, ist das Angebot, dass man einen partikularen Standpunkt, den Standpunkt, den man als Privatmann hat, auf den Staat beziehen darf. Dass man also, und das ist jetzt das Ulkige, dass man von einem Standpunkt, der nicht identisch mit dem Staat ist, dass man sich von ihm abtrennen darf, dass man nicht gleich als Staatsfanatiker, nicht gleich als totaler Nationalist antreten muss, um es zu werden, um sich dorthin zu arbeiten. Um den Staat als notwendige Institution des eigenen Interesses anzuerkennen. Der Witz an politischer Freiheit im Unterschied zur politischen Unfreiheit der Diktatur ist nur, dass der Ausgangspunkt, mein partikularer Standpunkt, ist der Ausgangspunkt meines politischen Bezugs. Der ist erlaubt. Das ist der ganze Unterschied zur Diktatur, denn was sie dann beschließen, ist nicht so viel anders. Man kann ja oder nochmal anders sagen, das, was ein kapitalistischer Staat beschließt, hängt sowieso nicht davon ab, wie die Zusammensetzung der Regierung entstanden ist. Also ob die diktatorisch rankommen und dann ein kapitalistisches Gemeinwesen managen oder ob sie durch demokratische Wahlen mit Regierung und Opposition rangekommen sind. Das ist schon wurscht. Was sie dann machen, ergibt sich nicht aus dem, wie sie gewählt worden sind, sondern aus dem, worauf sie dann treffen. Also was das Staatsprogramm ist und was sie in der Gesellschaft für Voraussetzungen und für Hindernisse dabei vorfinden. Dann verändern sie Gesetze und mal subventionieren sie. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Sehr richtig, sehr, sehr gut. nicht richtig finde ich, dass du es als Gegensatz ausdrückst. Du sagst, es ist doch gar nicht so, dass partikulare Interessen überhaupt noch der Ausgangspunkt von Parteien wären. Diese Negation ist okay. Es ist wirklich nicht so. Es ist, wie du sagst. Es ist aber gerade die Konsequenz. Also es ist nicht geeignet, also via Widerlegung aufgefasst zu werden, zu dem, was ich vorher gesagt habe. Sondern es ist deswegen, es verknüpft sich mit also, nicht mit im Unterschied, wie du denkst, ist es doch. Also mein Ausgangspunkt war, Demokratie ist das Angebot, tatsächlich erstmal, dass man sich von partikularen Standpunkten, meinetwegen Arbeiter, Bauern, Interessen zum Staat hinarbeiten darf. Jetzt kommt der nächste Schritt. Genau das ist in diesem Staat längst wie staatsgefährdend aufgefasst. Wenn wirklich noch Interessensparteien aufeinandertreffen würden, die womöglich ihr Interesse höher hängen als die Staatsräson, das wäre gefährlich. Das würde man heute Fundamentalismus nennen. Deswegen, es gibt Volksparteien. Volksparteien, die die ganzen partikularen Interessen schon bei sich zu einem Kompromiss heruntergewirtschaftet haben. Jetzt kommt dein Argument. Wie unterscheiden die sich eigentlich noch? Jetzt kommt deins. Alles, was mal als politischer Standpunkt gegolten hat, wird jetzt zum Wert. Das Arbeiterinteresse wird zur sozialen Partei. Ein Wert, dem das Regieren verpflichtet ist. Die Rechten, die immer Obrigkeit gesagt haben, die werden konservativ. Und jede dieser Parteien, die anderen, die für die freie Wirtschaftsordnung und gegen soziale Verfälschung sind, die sind die Liberalen. Sie sind nicht mehr die Kapitalistenpartei, sondern die Liberalen. Und jede der drei großen Parteien hat den Wert der anderen auch im eigenen Programm. Also keine sagt, ich bin sozial und die anderen sind unsozial. Oder ich bin sozial, aber nicht liberal. Ich bin sozial, aber für Ordnung habe ich nichts übrig. Gibt es überhaupt nicht. Jede ist für Ordnung, ist für sozial und ist für liberal. Sodass jetzt die großen Parteien sich unterscheiden in der relativen Gewichtung der Werte, die sie alle drei hoch sehr wertig finden. Also da passt jetzt da eins genau hin. Wenn es Volksparteien gibt, dann hast du das nächste Problem, wie unterscheidet man sich eigentlich, wenn jeder gleiches ganze Volk vertreten will. Wie seinerzeit die Einparteienherrschaft, ja, die gar nicht mehr die Interessen im Volk, sondern gleich das ganze Volk zur Basis der Zustimmung zur Partei machen will. Ja, wie unterscheidet man sich dann noch? Ja, man nimmt Werte und behauptet, nur man selber wäre der wahre Vertreter davon. Und die Werte der anderen findet man gar nicht schlecht, sondern gewichtet sie nur relativ niedriger. Ich möchte nochmal einen Test machen. Ein Test zum Thema Freiheit. Ist das Thema Freiheit und es passt genau zu unseren Gedanken. Die deutschen Gewerkschaften, und da waren sie nicht, weil sie Deutsche sind und vielleicht besonders blöd oder so, waren immer Feinde des Ostblocks. Mit dem Argument, dort gibt es keine freien Gewerkschaften. Die haben also im Namen der Freiheit, na jetzt nicht im Namen der Handelsfreiheit oder der Gewerbefreiheit, sondern der Gewerkschaftsfreiheit, haben sie den Ostblock abgelehnt. Was denken wir uns dazu? Da will ich sagen, das ist ein schönes Beispiel für was Freiheit im politischen Sinn ist. Wobei in dem Fall der Gewerkschaften immer politisch und wirtschaftlich ein wenig zusammengeht. Also.
Dass die Gewerkschaften als Vertreter von einem Ja. Ja. Genau, genau. Das ist es.
Das Gegenteil ist, dass wir ganz bewusst auch eine ganz verändernde Gesellschaft, die da die andere Seite des Gegensatzes vertreten dürfen.
Ja, vielleicht. Aber dann geht es erst recht weiter.
Ja. Also dann muss ich dann, das ist das mal ein Volk, um den abzulehnen.
Ja, pass auf. Also, dein Argument. Es geht so. Gewerkschaften sind welche, die stehen auf. Finden Sie gar nicht kritikabel. Sondern, dass man es darf, finden Sie eine gute Gesellschaft. Diese Leute sind unabhängig davon, ob im Osten Ausbeutung stattgefunden hat oder nicht, Antikommunisten. Die wären auch gegen Kommunismus. Die bestehen nämlich auf der Differenz des partikularen Interesses zu dem Gesamtwerk. Die sagen nicht, ja, wenn die Produktion im Interesse der Arbeiter und aller, die leben wollen und müssen, organisiert wird, dann braucht es doch keine Gewerkschaften. Und die sagen aber auch den anderen Satz nicht. Und wenn da drüben auch Ausbeutung herrscht, bin ich gegen da drüben. Genau wie gegen hier. Sondern die sagen, wenn man nicht einen partikularen Standpunkt zu dem Zweck, der nicht der eigene ist, einnehmen darf, dann ist Unfreiheit.
Also die Gewerkschaften waren und standen aus der Situation heraus, dass eben die Ausbeutung besteht.
Ja.
Dass ein Gegensatz besteht und da wird dann das eigene Interesse organisiert.
Ja.
So waren Gewerkschaften entstanden.
Ja. Gut, da wollen wir jetzt Ihnen keinen Vorwurf machen, die sind halt entstanden aus der Not, dass die Arbeiter nicht überleben können, wenn sie sich nicht wehren. Historisch. Und das gilt sogar immer noch. Also daraus waren sie entstanden, aber was haben sie aus der Entdeckung, dass die Arbeiter nicht leben können, gemacht? Sie haben wirklich daraus gemacht, wenn es erlaubt ist, für die Arbeiter im Rahmen der Möglichkeiten dieser Erwerbsquelle einzutreten, dann ist diese Gesellschaft und diese Herrschaftsform unsere Heimat. Und jetzt werden Sie blind gegen die Frage, vielleicht nützt es Produzieren den Arbeitern woanders. Und sagen, wenn man dort nicht den partikularen Kritikstandpunkt einnehmen darf, dann sind wir dagegen. Vernünftiger wäre doch ein viel größerer Standpunkt. Der Standpunkt, wenn es den Arbeitern nicht nützt, sind wir dagegen. Aber nicht, wenn man nicht gegen einen Staatszweck, von dem er eh schon unterstellt, dass er eine Differenz zum Arbeiterinteresse hat, wenn man gegen den Zweck nicht kämpfen darf, sind wir dagegen. Nein. Nein.
Also die Gewerkschaft formuliert auch Gesamtverantwortung des Arbeiters. Das finde ich zuerst eine soziale Frage, also die Sozialitätskriterien für die Arbeit der Arbeiter und dann noch im Einklang mit dem Kapital, das er erhalten werden muss. Also das zum nationalen Sozialverantwortung da, wie das partikulare Interesse formuliert, als der Wertebegriff. Die Gewerkschaft auch hier ist. Die Rücksätze sind dabei, glaube ich, im Zeichen der partikularen Interessen. Wir sind Vertreter der
Das war aber nicht der Standpunkt. Den hat es vielleicht auch gegeben als Kritik am Osten. Das ist ein Staat im Interesse der Arbeiter und gar nicht im Interesse des ganzen Volkes. Das ist deine Argumentation. Die hat es vielleicht gegeben, aber nicht von den Gewerkschaften. Die hat es von den Rechten und von sonst wem gegeben. Arbeiterstaat ist eine Unterdrückung der anderen Klassen und Schichten. Gibt's, aber ist nicht das Argument der Gewerkschaft. Das Argument der Gewerkschaft ist, ich möchte mal sagen, das ist besonders blöd, weil es von der Beschädigung ausgeht und sagt, wenn man die Beschädigung kritisieren darf, wenn man gegen die Beschädigung wirksam werden darf, dann haben wir nichts mehr gegen die, dann haben wir nichts mehr gegen die Verhältnisse, die die Beschädigung hervorbringen, sondern dann werden wir zu Verteidigern derselben. Also die Gewerkschaften legen doch zu der Gesellschaft, in der es Gewerkschaften geben darf, legen sie doch ein Treuebekenntnis ab. Die haben doch jetzt da eine neue Gewerkschaftsverfassung erlassen, die soziale Marktwirtschaft als das Ideal der Gewerkschaften formuliert ist. Also wo ausdrücklich vertreten wird, dass die Wirtschaft nicht automatisch den Arbeitern dient, dass die vielmehr in einem Gegensatz gegen sie steht, ist okay und macht nichts, wenn sich die Arbeiter in Gewerkschaften organisieren dürfen und ihr abweichendes Interesse anmelden dürfen. Das führt ja sogar so weit, dass sie sagen, wenn wir es anmelden dürfen, wenn es also wir sein dürfen, die das einbringen, dann sehen wir auch manche Rationalisierung als notwendig ein, dann sehen wir manche Entlassung als notwendig ein. Und jetzt werden sie aus dem, dass sie von ihrem Sonderinteresse aus sich auf den Wirtschaftsapparat beziehen, von dem sie wissen, dass er nicht einfach in ihrem Interesse ist. Jetzt werden sie zum Vertreter aller Notwendigkeiten, weil sie es von ihrem Standpunkt aus tun dürfen. Und genau das wenden die gegen den Osten ein und ist im Osten genauso falsch wie im Westen. Und zwar gleichgültig dagegen, ob im Osten das Arbeiterinteresse befriedigt ist oder nicht. Denn wenn es befriedigt ist, hätten sie mit gutem Recht sagen können, dann braucht es keine Gewerkschaften. Und wenn es nicht befriedigt ist, dann hätten sie sagen sollen, das ist nicht befriedigt. Und nicht, da dürfen wir nicht dagegen anstänkern, dass es nicht befriedigt ist. Und das ist das Harte. Gewerkschafter sind wirklich von ihrem Standpunkt her welche, die auf dem, was Freiheit ist, nämlich der Abtrennung des Partikularen vom Gesamtgesellschaftlichen. Also vorhin haben wir es gehabt, die Abtrennung der Privatarbeit von der gesellschaftlichen Arbeit. In dem Fall die Abtrennung des Privatstandpunkts vom allgemeinen Standpunkt, wo man die Differenz beider weiß. Auf dem stehen sie. Also das ist jetzt überhaupt, da haben wir einen Begriff von Freiheit. Freiheit ist es Recht, einen partikularen Standpunkt zu vertreten, von dem er weiß, dass er nicht gilt. Die Freiheit wäre sofort vorbei, wenn ein partikularer Standpunkt sagt, jetzt gilt nur noch ich. Schluss hast du es wieder verwischt. Das erste war, Freiheit ist, dass man sich von einem partikularen Interesse aus zur allgemeinen Verantwortung hinarbeitet und dann, wie du sagst, als Gewerkschaft Verantwortung übernimmt, die weit hinausgeht über bloß das Arbeiterinteresse. Das tun sie auch. Und das tun alle anderen Parteien mit ihren Ausgangspunkten und Endpunkten auch. Das ist richtig. Nimmer hat dazu gepasst hat, und das Interesse der Arbeiter ist befriedigt, wenn sie arbeiten gehen und Geld verdienen. Doch dem entnehme ich gar nichts mehr, dem Satz. Ja, darum geht es doch schließlich. Thank you. Gut, also ich räume auch das noch ein. Der Endpunkt dieser Entwicklung, also dieser geistigen Leistung des Freien, wenn er sich in der Politik rumtreibt, ist, dass er von einem partikularen Standpunkt ausgeht, bei einer Verantwortung fürs Allgemeine endet und eine Harmonie zwischen beiden genauso behauptet, wie ein Wissen um die Differenz. Das ist die Härte. Also, der Gewerkschafter geht los mit, die Arbeiter stehen schlecht, man muss was für sie tun. Sie müssen sich gegen die Kapitalisten wehren. Wenn sie sich immer gefallen lassen, was die mit ihnen machen, dann schauen sie alt aus. Erster Schritt. Nächster Schritt. Deswegen muss das Unternehmen in einem Gemeinschaftsinteresse von Arbeitnehmer und Unternehmer gemanagt werden und nicht bloß im Interesse des Unternehmers. Das Interesse des Unternehmers durchkreuzen und zerstören will er auch nicht, weil er will ja beschäftigt werden von dem. So, jetzt weiß er, es ist ein anderer Standpunkt, dem er sich beugt. Dem beugt er sich aber bloß aus dem eigenen Interesse, weil er ja den Lohn will. Jetzt steht er auf dem Standpunkt der Harmonie und der Differenz beider. Er vertritt, die müssen doch zusammengehen und weiß, dass sie verschiedene untereinander entgegengesetzte sind. So, und das ist jetzt das, dass einer zugleich in seinem Interesse und zugleich in allgemeiner Verantwortung unterwegs ist. Also da schließe ich mir jetzt an die Formulierung. Ich habe jetzt das Beispiel mit den Gewerkschaften gewählt, weil es gerade in dem Moment, man bietet mal geistig das an, man macht mal das Angebot. Denkt euch mal eine Gesellschaft, in der das allgemeine Interesse mit dem der Einzelnen übereinstimmt und nicht im Gegensatz steht. Dann merkt man erst, was Freiheit für ein zerstörerisches oder für ein kapitalistisches Anliegen ist. Es ist nämlich das Festhalten an der Trennung. Es beharren drauf. Man muss das doch in zweierlei Hinsicht anders fordern. Man muss doch sowohl sagen, wenn man sagt, na gut, jetzt richten wir mal die Welt so ein, dass sie den Leuten gut tut. Man muss doch von jedem dann verlangen, stell dich auf den allgemeinen Standpunkt. Wenn es wirklich so ist, zum Beispiel, dass in irgendeiner Region des Landes furchtbar gehungert wird, dann ist es doch berechtigt zu sagen, die Arbeiter in den großen Fabriken müssen jetzt mal ein wenig was abgeben. Das ist doch berechtigt. Da kann man doch dann nicht sagen, die haben ihr Interesse. Genauso wie umgekehrt. Jeder muss sich auf den allgemeinen Standpunkt stellen und sagen, wenn ihr hier einen Staudamm plant und der ist für nichts und wieder nichts gut und dafür müssen Millionen umsiedeln, dann lasst es gefälligst. Wir brauchen hier keinen Staudamm. Aber da muss auch jeder als der Planer des Ganzen mitreden. Aber zu sagen, ich melde mich als Arbeiter, ich melde mich als ledige Mutter, ich melde mich als Besitzer eines kleinen Mietshauses, ja, wo kommt man da hin? Da gibt es notwendigerweise keine gemeinsame Organisation einer gemeinsamen Schaffung der Lebensgrundlagen. Also in beiden Fällen ist es, ich gehe auf das Ding von meinem Interesse aus zu, von meinem Partikularen, das per se mit dem Allgemeinen nicht übereinstimmt. Und weiß nur um die Nichtübereinstimmung und ordne mein Partikulars dem anderen unter, aber behalte immer noch mein Recht, dass ich ein Partikulares habe. Das ist Freiheit. Deswegen ist dann Freiheit. Ich darf mich von jedem Standpunkt, den ich will, zur Staatsnotwendigkeit hinarbeiten, wenn ich es nicht tue. Dann am Schluss ist doch wirklich Partikularität so blöd, welches Gesicht gefällt mir besser. Es ist ja wirklich wahr, das ist am Schluss, ja, wenn das die Weise ist, wie die Menschen ihr Ja zum Staat formulieren, dann sollen sie es halt auf die Weise tun.
Und was wäre besser?
Sehr richtig.
Jeder kann den Kindern herbeiführen.
Nein, nein, du hast völlig recht. In meinem Satz war, entweder es war drin oder es hätte drin sein sollen. Jeder darf auf sein Partikularinteresse beharren und die Nichtgeltung davon akzeptieren. Und muss akzeptieren, dass was Höheres gilt als sein. Also erst das ist Freiheit. Ich weiß nicht, ob es das war, was du ergänzen oder hinzusetzen wolltest. Dich hat jetzt die Zufälligkeit der Interessen, die ich jetzt am Schluss erwähnt habe, gestört.
Ja.
Also zumindest, ich verstehe das Bedürfnis, muss aber sagen, den Schluss auf richtig Kapitalisten und Arbeiter. Aus dem Formalismus von Freiheit kommt schon eins raus. Das ist eine Organisationsweise, die existente systematische Gegensätze, nicht zufällige, zu bloßen Partikularismen erklärt. Also sagt, der Gegensatz hat nicht ausgetragen zu werden, sondern der Gegensatz hat untergeordnet zu werden unter einer Gesamtfunktionieren. Und der Gegensatz, der ist nicht der Zufall von der Kleingartenbesitzer will was anderes als die ledige Mutter, sondern das ist ein systematischer Gegensatz, sonst braucht es das nicht. Auf mehr schließen an der Stelle. Also aus dem, verstehst du, das Verfahren ist ja, wir schließen aus dem Formalismus der Freiheit auf die Natur der Interessen. So, und da war ich jetzt mit, habe ich jetzt gemeint, weiter als Partikular und notwendigerweise im Gegensatz und sich unterordnend. Weiter als das kommt man jetzt vom Formalismus her nicht. Wenn es der aussteigt und sagt, wir wissen ja von welcher Gesellschaft das die Dinge, welche Inhalte von Interessen da regieren. Das kann man schon machen, aber das ist wie ein Aussteigen aus dem, ich schließe es alles aus dem Formalismus von politischer Freiheit. Oder willst du sagen, aus dem Formalismus fließend bringst du noch mehr zusammen, als jetzt gesagt worden ist? Kann ja auch sein. Politischen Sektor mit Freiheit, mit man darf auf den Staat einwirken und so weiter. Da kommt mehr als der Formalismus nicht zustande. Welche haben Sonderinteressen oder haben Interessen? Die werden zu Sonderinteressen im Lichte des Allgemeinen umbenannt und dem untergeordnet. Und jetzt kommt von dir ein Raussteigen. Und das Raussteigen geht so. Wenn diese Unterordnung klappt und stattfindet, dann ist sie nicht das Produkt des politischen Prozesses mit seinem Kompromisswesen, sondern herrscht da eine Abhängigkeit aller Interessen von einem entscheidenden einen Interesse, welches diese Unterordnung sachlich hervorbringt. als sachliche Abhängigkeit hervorbringt. Und nicht als, da kommt jeder mit einem Partikularen und dann schleifen sie alle aneinander so lang ab, bis irgendwas Mittleres rauskommt. Das würde nämlich nur zu Tohu Wabohu führen. Das war der Gedanke. Also insofern verweist die Sphäre des politischen Kompromisswesens, jedes Interesse ist ein Sonder und muss sich unterordnen und einordnen, das verweist auf die Sphäre der Ökonomie, in der diese Ein- und Unterordnung praktisch passiert und tatsächlich alle von einem Interesse abhängig sind, denn sonst käme diese Ein- und Unterordnung auch gar nicht zustande, dadurch, dass lauter inkommensurable Sachen aufeinandertreffen und zwar bereit sind, von sich abzurücken, aber keiner weiß, wie weit und so. Richtig. Also die Sphäre des Politischen mit seinem Kompromissgedanken. Alles ist bloß ein Sonderinteresse, aber wenn es von sich ein Stück weit Abstand nimmt, dann kommt es ein Stück weit auch zum Zug. Der geht die Art. Die Sphäre ist in sich selber so ein Zirkus, dass sie bloß funktioniert, weil eine sachliche Abhängigkeit vorhanden ist, die diesen Feld-Divan-Linien vorgibt. Und es ist nicht so, dass der politische Prozess, dieses Kompromisswesen, umgekehrt zum Resultat, in dem Fall der Dominanz des Kapitalinteresses führt. Da könnte man sagen, ist A plus 1, wenn man den politischen Prozess nimmt, gibt es eine Partei, die betont mehr die Interessen, eine Partei mehr jene, eine Partei mehr jene. Der Witz ist ja, dass auch die Arbeiterpartei, die bloß die Arbeiterinteressen betont, am Schluss das Kapitalwachstum zu ihrer Sache machen muss, nicht weil sie auf den Standpunkt der Kapitalisten umschwenkt, sondern weil sie auf eine tatsächliche Abhängigkeit der Erwerbsquelle der Lohnarbeiter stößt. Also das ist okay, dass man die ganze Sphäre des Politischen selber als eine, in der findet dieses Beziehen des Sonderinteresses auf den Staat statt, sodass ein Ja zum Staat als der Bedingung der Sonderinteressen rauskommt. Aber der Prozess ist nicht die Herbeiführung der politischen Entscheidungen und nicht der Grund für die politischen Entscheidungen. Das ist richtig. Ja. So, jetzt sind wir ziemlich... Du hast jetzt vorhin... bist weggeräumt worden mit deinem Einwand.
Ich hätte gefragt, was denn dann nun besser wäre oder sein könnte.
Besser als Freiheit.
Ja.
Ja, eine Organisation einer Produktionsweise, in der das Interesse des Einzelnen und das Interesse des Gesamtladens positiv und nicht negativ voneinander abhängen.
Aber das ist ja möglich. Du brauchst aber wieder die Macht, der das alles untergeordnet. Also irgendjemand muss dann die Macht haben zu entscheiden, was ist hier dieses gemeinsame. Da geht kein Verfahren gestanden, der Macht so festgelegt werden.
Warum? Warum braucht es dazu eine Macht? Wir reden jetzt nicht vom Übergang, dass welche gibt, die sagen, sie lassen sich ihren Grundbesitz nicht wegnehmen und dann sagen andere doch. Und davon reden wir nicht.
Ich spreche davon, dass das ein Zustand programmiert werden soll, in dem ein allgemeines Interesse, also einheitlich allgemeines Interesse wäre. So ein Zustand kann nur programmiert werden. Der kann nicht an sich an irgendwas objektiv erkennbar sein.
Nein, das ist auch mal programmiert.
Wenn das irgendjemand die Macht hat, um das eben dazu erklären.
Ja, aber da wird es ja ganz arg. Du sagst ja praktisch, obwohl das natürlich nichts anders ist als jetzt oder sonst wann und wie, wenn einer sagt, bloß mein Interesse gilt, dann gibt es ein allgemeines Interesse.
Nein, andersrum. Dieses allgemeine Interesse könnte nur eines sein, dass irgendjemand proklamiert, ich habe die Macht und lege deswegen fest, was das allgemeine Interesse ist.
Ja eben, du sagst ja dem Inhalt nach sagst du doch, das ist keineswegs im Interesse aller.
Ja,
sondern da herrscht einer und sagt, Mai, was ich jetzt richtig finde, dem müssen sich alle beugen.
Auf das wird es letztlich immer
Und im Lichte dessen ist dann die Gesellschaft, in der Distanz des Privatinteresses, des eigenen Interesses zu dem allgemeinen Laden, von dem er schon weiß, dass er nicht im eigenen Interesse ist, erlaubt wird, immer noch humaner. Immer noch das kleinere Übel, das ist die Vorstellung. Ja, dann müssen wir uns das kleinere Übel halt gefallen lassen, dann sollen wir uns aber auch nicht immer abends versammeln und kritisieren wollen.
Dein Argument ist das, was wir denn am meisten auf das gesagt, wenn man sich mal andere Gesellschaftsformen vorstellt, dann heißt es immer, der gut organisierte, der wird nicht auch dann einen Arbeitsplatz haben und dass dann die ganzen Leute weggehen. Das ist gerade das Argument, das man kommt. Das Argument, das man kommt, ist ähnlich schlimm wie sein, nämlich meinte, ja, gehen wir den Menschen nicht.
Ja. Immer wieder, mit den Menschen geht's nicht. Und zwar vor unten wie vor oben. Ne? Du kannst doch mal sagen, ja, wer dann das Allgemeine bestimmt, der meint in Wahrheit bloß seins, aber verlangt, dass alle das anerkennen, als das wäre.
Die Religion hat das dann ins Jenseits verlagert, ein Paradies, dann wird alles gut sein. Und verendet das von Kurz eben auch diese Gesellschaft. Dazu ein allgemeines Interesse gefunden sollte. Es ist halt so was wie das
Paradies. Das, was ihr da auch sagt, es ist so hart, um miteinander zu sprechen. Du hast ihnen geboten, was du dir allein gemeint vorstellt, ist ja, wenn dieser Staat jetzt mit dem Militär und dem Fall was durchsetzen muss, sondern von mir aus der Augenordnung, der über die Ausgabe ist. Da wollten wir auch rein.
Also nehmen wir mal an, du bist am Raumschiff, der Landeschaft bringt einen kleinen Planeten und du sollst die Gesellschaft, die du dort siehst, jetzt übertragen. Sollst du entscheiden, ob da so eine Gesellschaft ist, in der es ein allgemeines Interesse gibt oder nicht? Was würdest du, also wie, was eine Schwachsinn ist überhaupt, ein Witter davon zu nehmen, hier zu sagen, es kann eine Gesellschaft dazu entscheiden zu können?
Sag mal, warum? Ich möchte mal.
Also, ob was dein Interesse ist und nicht, ob die Marsmenschenkolonie das Interesse der Marsmenschen.
Überhaupt die ganze, was sollen überhaupt die ganze Verfremdungsmasche leisten? Was sollen die Verfremdungsmasche leisten mit dem Mars? Was sollen die ganze Verfremdungsmasche leisten mit dem Mars, mit der fremden Gesellschaft am fremden Planeten? Lass doch alles weg und sag hier und jetzt.
Ich will wissen, wie du dieses Kriterium denn erkennst, selbst wenn es da wäre. Wie würdest du es dann erkennen?
Wie würde ich es erkennen? Genauso wie jetzt hier auch. Ich tät sagen, machen wir doch das und das und das und das. Wir haben so und so viele Arbeitskräfte, wir haben so und so viele Stahlwerke, wir haben so und so viele Dinge. So. Dann würde ich weiter sagen, und das und das und das und das ist sowieso nötig. Dass die Kanalisation in Ordnung gehalten wird, dass das Elektrizitätsnetz in Ordnung gehalten wird, dass die Wohnungen periodisch renoviert werden. Kann man in großen Gesellschaften, weiß man alles. Übrigens weiß auch jetzt schon jeder. Das ist alles, da braucht man nicht drüber abstimmen, weil da gibt es sowieso bloß Verrückte, die dazu Nein sagen. Soll man die Häuser verfallen lassen, ist das besser? Also, das gibt sowieso keine Fragen. Also so und so viel Arbeit muss mobilisiert werden für die Aufrechterhaltung der Kanalisation, des Elektrizitätsnetzes, der Häuser. So und so viel muss her für den Transport, so und so viel her muss für Getreide und so weiter. Das ist ja wohl klar. Auch bei Getreide ist doch keine Frage, das ist doch keine Abstimmungsfrage. Wer soll eigentlich Nein sagen? Wer soll sich eigentlich melden und sagen, weniger Getreide, ich habe sowieso so wenig Hunger? Ach, Irrenhäusler, nur Irrenhäusler, es gibt doch jetzt auch nicht. Das gibt's doch nicht mal jetzt, den Quatsch. Dass welche sagen, weniger Getreide produzieren, ich esse so wenig. Das gibt's doch nicht. Es gibt solche Blödmänner existieren doch überhaupt nicht. Und wenn sie wirklich existieren, wenn sie vom von der großen Masse der anderen nicht ernst genommen, sondern halt als, die haben nicht alle Tassen im Schrank. Also das sind keine Probleme. Entscheidungen gehen überhaupt erst los, wo die Freiheit der Gesellschaft losgeht. Also wo die überschüssige Zeit und die zusätzliche Produktion beschlossen wird. Erst dort geht überhaupt das Entscheiden los. Vorher ist alles eine Technik praktischer Ingenieursleistung. Vorhandene Arbeit und vorhandene Arbeitsmittel aufeinander anwenden, weil die Zwecke sowieso feststehen. Erst wenn es darum geht, wollen wir lieber mehr Arbeitszeit aufwenden, um die alten Häuser, die geerbten von den früheren Jahrhunderten, herzuputzen, oder wollen wir lieber mehr neue anstelle dessen bauen? Wollen wir die erworbene Produktivitätssteigerung lieber in Arbeitszeitverkürzung oder lieber in Segelschiffe umsetzen? Dort kann man sagen, ja, das kann man entscheiden. Aber bei der Entscheidung, da kann man wirklich sagen, sollen die Leute die Finger heben, was ihnen lieber ist. Ist ja auch wirklich wurscht. Da herrscht da Freiheit. Also da wird wirklich die vernünftige Gesellschaft leicht sagen können, ja, da können wir darüber abstimmen. Es ist ja wirklich nicht wichtig, es ist nicht entscheidend. Und was entscheidend ist, das ist sowieso keine Frage der Abstimmung. So, und jetzt möchte ich mal anhören, der sagt, das ist nicht in meinem Interesse. Dann soll er es sagen. Und dann soll er sagen, was seins ist. Und dann machen wir genauso eine Versammlung wie hier. Was hättest du gern? Ja, wenn dann einer kommt und sagt, ich hätte gern, dass ich gar nichts arbeite und die anderen die Arbeit für mich machen, dann muss man sagen, das ist ein Argument, das erkennen wir nicht an. Wenn einer sagt, ich tät gern weniger arbeiten, weil ich den ganzen Luxus gar nicht brauche, den die anderen wollen, kann man sagen, na gut, arbeitest du weniger und benutzt er auch die Segelschiffe nicht, die wir in der Freizeit bauen. Bitte. Warum nicht? Muss ja nicht jeder alles immer wollen. Bloß, verstehst du, das sind alles Geschichten. Die haben überhaupt nichts zu tun mit den Interessensgegensätzen, die es jetzt und hier gibt. Das sind meinetwegen nicht Übereinstimmung von Wollen auf Feldern, auf die es nicht ankommt. Wir leben in einer Gesellschaft, da sind die Interessensgegensätze existenziell. Leute kommen nicht zum Zuge, weil in einer Weise gerechnet wird, dass ihr Lebensunterhalt einfach rausfällt. Und jetzt hast du die Vorstellung, für den Lebensunterhalt von einem jeden wird sowieso gesorgt. Das ist der Zweck und der ist leicht zu verwirklichen bei einer Produktivität, wie es heute die Arbeit hat. Merkt man ja sogar im Kapitalismus, dass unheimlich leicht zu verwirklichen ist. Bloß nur wegen dem Gelderwerbszweck sind manche arm und andere unermesslich reich. Dafür, dass alle Leute gut ernährt werden und Freizeit genießen können, gibt es genug Reichtum und viel zu viel. Kommunistische Gesellschaft wäre vor allen Dingen auch, manches braucht man auch nicht und da muss man nicht immer zu arbeiten. Beschränkung beim Produzieren ist eine große Nützlichkeit in einer Welt, in der alle zwei Jahre die Produkte ersetzt werden. Gut, ist jetzt alles ein wenig eine Polemik in die Richtung, man soll doch nicht die Idee, und dann könnte ich mir auch noch vorstellen, dass irgendwer mit irgendwas unzufrieden ist. Die Idee auf eine Ebene heben und dann, wenn irgendwer mit irgendwas unzufrieden ist, dann ist auch alles Herrschaft wie jetzt und hier, dann ist alles Diktatur wie beim Hitler und dann ist man schon lieber, ich darf wenigstens meckern. Verstehst du? Demokratischer. Man darf das meinetwegen die Vorstellung, da könnte doch auch noch einer irgendwann mal meinen, irgendwas geht nicht so, wie er es will. Dann ist doch richtig, dann soll er es meinen und dann soll er antreten und er soll nicht sagen, aber meine freie Meinung lasse ich mir nicht nehmen, sondern er soll mit seiner Unzufriedenheit kommen und sagen, ich will, dass es anders gemacht wird. Und dann soll er seine Idee mit denen konfrontieren, die Gründe dafür haben, dass es nicht anders gemacht wird. Und dann sollen sie schauen, wie sich's regelt. Und das hat nichts mit Paradies zu tun, das ist auch nicht das Versprechen, dass immer alles aufgeht. Sondern es ist, wenn schon, das Versprechen, dass wenn es Unzufriedenheit und Streit gibt, er also auf einer sehr viel vernünftigeren Ebene stattfindet als jetzt. Natürlich gibt es Streit um, wie soll es gehen, wie geht es weiter. Aber er streit um die Frage, wie organisieren wir die notwendige Arbeit zweckmäßig, ist noch tausendmal gescheiter wie der Streit um die Frage, ich habe immer alles getan und jetzt werde ich auf die Straße geschmissen, der Kapitalist ist eine moralische Drecksau, dass er meinen Dienst nicht honoriert. Aus letzterem Gedanken kannst du sogar mal an umbringen und sagen, die Beschädigung meiner Ehre lasse ich mir nicht antun, ich kaufe mir ein Messer und gehe ins Chefbüro. Gibt's auch. Aber aus dem Standpunkt, es wird immer alles beraten und manchmal beschließen die Mehren was. Und es ist zwar nicht in meinem Interesse, aber so furchtbar ist auch nicht. Aus dem Standpunkt raus brauchst du nicht verrückt werden. Also man darf das nicht alles in einen Topf schmeißen, das sind ganz andere Geschichten. Also insofern ist die Idee, natürlich lässt sich die Produktion so organisieren, dass alle ihren Lebensunterhalt mit relativ wenig Arbeit haben. Also der ganze ökonomische Apparat erstmal im Interesse aller ist. Das lässt sich selbstverständlich machen. Und dann erst geht's los, womit kann man dann noch unzufrieden sein? Ja, kann man auch mit dem einen oder anderen unzufrieden sein. Will ich ja nicht sagen, dass das nicht geht. Und dann gibt es keine Demokratie, wo man sagt, das ist bloß mein Interesse, aber meins schon. Sondern dann ist es, meins ist eine Kritik, die anderen machen es falsch. Und wenn ich die Frechheit nicht habe zu sagen, die anderen machen es falsch, sie sollen es so machen, wie ich sage, und damit in die Versammlung gehe, dann brauche ich auch nicht hinterher sagen, aber ich habe doch immer gesagt, dass anders besser ist. Verstehst du, die Abtrennung, nochmal die alte Geschichte, die Abtrennung meines Sondermeinens von dem, was gilt, das ist Freiheit. Ich brauche mir meine schlechte Meinung von dem Laden nicht nehmen lassen, wenn ich pariere. Dieses Meckern darf man doch wohl. Das ist doch Untertanenmentalität. Wenn man also was dagegen hat, soll man auftreten und sagen, es hat so gemacht, wie ich sage. Das gibt es vom Lenin schöne Sätze. Hat es in seiner Partei welche gegeben, die haben gesagt, sie wollen, dass dass abweichende Meinungen in der Partei zugelassen werden. Hat der Lenin gesagt, sowas Peinliches hat er schon lange nicht mehr gehört. Wenn du dir abweichende Meinung sagst, dann sag gefälligst, die Partei soll sich nach dir richten. Wenn du das nicht sagen willst, dann kannst du es doch gleich lassen. Sagen die, nein, sie wollen abweichende Meinungen in der Partei zulassen. Was soll denn das? Das ist ungefähr das, worum wir jetzt streiten die ganze Zeit. Alles richtig, alles gut und schön. Wir müssen jetzt, ja, ist richtig. Ja. Ja. Ist richtig. Und man fühlt sich immer ein wenig unwohl, wenn man über die wunderbare neue Gesellschaft redet, die es nicht gibt. Es ist bloß zu dem, dass halt Kritiken, wenn sie erstmal gesagt sind und feststehen und alles ausgedrückt ist, dann gibt es wieder, wie mit dem Uhrwerk, zuverlässig den Rückfall. Aber besser geht's doch nicht und dann sind wir wieder am ganzen Anfang. Wie bei deinem Argument, ja. Letzten Endes ist dann doch wieder alles Herrschaft und Unterdrückung und dann sind wir wieder am Anfang.
Die Arbeitsteilung, von der alle abhängen, also jeder, was er tut, du siehst, man politisiert das privat.
Abgelaufen ist, aus dem Bauern, der Freiwilligenkredit zum Arbeiter, zum Arbeiter, zum Handwerkskredit zu, dann Handwerker und so weiter. Es ist doch nicht so, dass Freiheit jetzt eine junge schlechte Variante wäre, das Problem der Vereinigung von Grenzgebieten zu lösen. Das verpflichtet die Leute in der Gesellschaft überhaupt auf den Gegensatz von Sparkräften.
Also wir wollen die Notwendigkeit der Gegensätze beseitigen. Und das ist schon gut, ne? Was du sagst. Und das ist nicht, wir wollen anders vereinheitlichen. Das Bedürfnis der Vereinheitlichung kommt bloß zustande, weil es systematische Gegensätze gibt. Sonst gibt es das Bedürfnis der Vereinheitlichung auch nicht. Aber das fällt schon wieder in das übernächste Mal. Jetzt hätten wir noch was mit der Meinungsfreiheit. Aber das habe ich, glaube ich, schon ein wenig untergebuttert gerade. Fangen wir das nächste Mal damit an. Wissenschaftsfreiheit. Letzte Abteilung der Freiheit, die hat es ja noch schwer in sich. Ist dann das ist ein wichtiger Punkt, wie die Uni organisiert ist. Eben Freiheit von Forschung und Lehre. Und wie verkehrt es ist. Und dann machen wir Gleichheit und zu Gleichheit gehört Gerechtigkeit. Also das nächste Mal ist dann dieser Nachtrag und Gleichheit und Gerechtigkeit. Und das übernächste Mal ist die altmodische Ausdrucksweise Brüderlichkeit oder Solidarität. Dann haben wir die drei Werte der Französischen Revolution beieinander. Machen wir jetzt Schluss und du mit dem Gedanken, das wird doch immer wieder so, ne? Überleg dir, ob du dann Einstich findest, wie du das nächste Mal den Gedanken nochmal aufbringst. Also ruhig das Ding nochmal aufbringen, aber halt immer schauen, dass man, wenn man jetzt wieder aufbringt, dass man die Überlegungen, die jetzt hin und her gegangen sind, dabei schon einbezogen hat. Und mal schauen, ob es geht, weil auf der einen Seite, das soll nicht abgebügelt werden. Auf der anderen Seite, finde ich die neben die Kritiken getretenen Glaubensbekenntnisse, der Mensch ist schlecht und es geht gar nicht anders. Die sich immer gar nicht drum kümmern, was jetzt an Inhalt alles abgelaufen ist. Ich finde sie schon verkehrte Einwände. Weil sie müssen immer, wenn sie kommen und wenn sie vorhanden sind, müssen sie ja immer wieder gesagt werden, dann können wir immer wieder schauen, ob uns was dazu einfällt. Also nächstes Mal Nachtrag Freiheit im Sektor der Theorie und Gleichheit. Machen wir jetzt Schluss.